Yo, was geht ab? Das ist der Kraftraum Podcast und ich bin der Host, dem ihr seid, mit der Folge 243. Und heute habe ich Pro Skater Phil Anderson zu Gast. Er fährt seit vielen, vielen, vielen Jahren Skateboard, ist lange für Team Adidas gefahren, ist aktuell die Leitung vom Stuttpark, also die Skatehalle in Stuttgart, Bad Cannstatt. Und ich kenne ihn, weil ich mit ihm seine Kreuzbandreha vor einigen Jahren am OSP gemacht habe. Und wir sprechen einmal darüber, wie er mit dem Skateboarden angefangen hat, weil es schon auch eine relativ wilde Geschichte. Und dann natürlich auch, dass Skateboarding jetzt olympisch ist und dieses Jahr in Paris mit dabei sein wird und wie das so von dieser Skating-Community angenommen wird, was er darüber denkt, was so die Allgemeinheit vielleicht auch so ein bisschen so sagt. Und dann sprechen wir auch über seine ganzen Verletzungen, weil Phil hat das Pech, dass er wirklich schon sehr, sehr viel und sehr oft verletzt war und lange, lange Zeit während seiner Skateboard-Karriere eigentlich gar nicht skaten konnte. Was natürlich ziemlich mies ist und was er daraus gelernt hat und was er heute im Nachhinein noch anders machen würde. Und da muss ich noch sagen, ich war jetzt ich bin immer noch krank leider, also ich habe immer noch so einen Husten, der einfach nicht mehr weggeht und es kann deswegen sein, dass ihr zwischendurch bei der Aufnahme hier auch hier und da mal noch einen Husten von mir hören werdet, aber es sollte nicht stören und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. So, wir kennen uns jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre. Ich glaube 2016 haben wir uns kennengelernt, kann das sein?
Yes, kurz nach meiner Kreuzbandoperation.
Genau, weil da bist du zum OSP gekommen, sozusagen als Pilotprojekt, weil ich glaube damals war ja schon irgendwie so der Gedanke da, dass Skateboarding irgendwie mal olympisch werden könnte.
Ja, genau.
Oder auf jeden Fall halt so in diesen Profisport übergehen könnte. Und dann durch Connections und sowas, Bekanntschaften, hat sich das dann eben so ergeben, dass du dann am OSP gewesen bist für die ganze Reha, wo ich dich dann auch betreut hatte.
Yes.
Nach deinem Kreuzbandriss.
Yes, ich war so dankbar.
Und das war wahrscheinlich schon erstmal was ganz anderes für dich, oder? Wenn du halt vorher in Anführungszeichen nur Skateboarding gemacht hast und halt eben diese Kultur kanntest und wie man da eben, ja, ich gehe heute skaten, so. Da war es nicht so, ich gehe trainieren, sondern ich gehe halt skaten oder ich gehe an irgendwelche Spots und probiere vielleicht Sachen, aber so systematisches, geplantes Training oder sowas und dann halt auch die ganzen Athleten, die dann am OSP auch waren, die halt eben diesen Leistungssport schon immer leben, war wahrscheinlich schon so ein kleiner Kulturschock für dich, oder? Was ganz Neues.
Im positiven Sinne definitiv. Also der Kulturschock war für mich eher Disneyland, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Also ich kannte natürlich auch andere Athleten und Profisportler und wusste, wie die trainieren, aber nichts davon war mit Skateboarding zu vergleichen. Also es gibt natürlich Profi-Skateboarder, die auch vor 20 Jahren dann schon parallel trainiert haben oder Yoga gemacht haben, sich gestretched, kurz vorm Skaten sich ein bisschen aufgewärmt haben und so weiter und so fort. Aber ich kannte wirklich, also in meinem Freundeskreis gab es keinen Skater, bis auf einen Sporttherapeuten. Der war immer trainiert, der war immer sehr gut vorbereitet für seine Aktionen, für seine Tricks. Aber so wie am OSP, so wie Leistungssportler trainieren, das war für mich komplett Neuland und auch sehr spannend, interessant zu sehen, wie viel möglich ist, wenn du trainierst. Wenn du trainieren gehst, rausgehst und deinen Tag danach richtest und auch mal auf viele Sachen verzichtest, um noch besser mit dem zu werden, was du so gerne tust. Das war für mich einfach das war einfach das Größte. Also das ist jetzt nicht übertrieben, sondern das ist einfach eine richtig gute Zeit gewesen. Und ich habe mir gewünscht, dass ich das schon vor 20 Jahren kennengelernt habe, sonst würde ich vielleicht jetzt nicht noch mal vor einer Knorpel- und Meniskus-OP sitzen.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall eine richtig geile Zeit gewesen, in der du mich auch echt gut unterstützt hast und auch der Kollege Paul definitiv, der mir, durch den ich ja dann zum OSP gekommen bin. Paul ist übrigens der Physio zu dem Zeitpunkt gewesen am OSP und auch mittlerweile auch ein guter Freund. Und durch ihn und durch dich habe ich nochmal so eine ganz neue Welt kennenlernen dürfen. Hm. Definitiv.
Hat sich fürs Skaten an sich was geändert für dich dann seitdem?
Ja, also meine Herangehensweise auf jeden Fall, so mein Warm-up-Gedanke, mein allgemeiner, also Präventionsgedanke, also präventives Training war für mich definitiv nochmal so ein neuer Step into Skateboarding und auch ein viel klarer, bewussterer Step, gerade auch mit meinen Verletzungen, die ich hatte. Komisch zu sagen hatte, weil ich habe jetzt gerade wieder eine, aber ich hatte definitiv, ich habe mich selbstsicherer auf dem Board gefühlt, weil ich auch wusste, ich gehe raus, ich trainiere oder komme an USP, trainiere dort, steige dann wieder aufs Board, als es dann wieder möglich war nach meiner OP. Und es hat mich echt so bis heute hin auch begleitet, also auch zu wissen, also was ist denn überhaupt so eine Rotation im Knie? Darüber denkst du als Skater nicht nach. Rotation in your knees. Also. Und auch, also auch dieses, also Trick- und Spot-Auswahl oder auch diese Vorbereitung auf einen Trick, weil ich genau wusste, okay, mein Knie ist gerade nicht so gut trainiert, also muss ich erst nochmal ein bisschen steppen oder nochmal ein bisschen mehr Treppen laufen, mehr Kniebeuge machen, vielleicht ein bisschen Seilspringen und, um mich noch besser auf meine Tricks vorzubereiten. Genau, also das hat auf jeden Fall sehr nachhaltig gewirkt bei mir.
Auch so ein bisschen dieses einfach Verstehen, was Belastung ist.
Definitiv.
Dass dann, also
dass 4 Kilo mehr halt auch 4 Kilo mehr heißen, wenn du so 10, 12, 13 Stufen runterspringst und danach eine Flugphase hast und dann aus so, sagen wir mal, 3,5-4 Metern Höhe auf Distanz worunter hüpfst und ohne Board landest, dass es halt sich nochmal ganz anders anfühlt wie. Also wenn ich jetzt 84 war, für mich perfekt immer so zum Fahren. Und wenn ich dann halt mal kurz bei 88 war oder wie so jetzt aktuell bei 95, das merkst du definitiv.
Mhm.
Das wusste ich vorher alles natürlich nicht.
Ja. Und gehen wir mal an Anfang zurück, wie du mit dem Skaten angefangen hast. Weil ich gehe ja mal davon aus, dass du als Junge irgendwann mal angefangen hast. Wahrscheinlich Skaten, also bei mir war es ja damals so, Skaten kam dann echt so in den Mainstream rein, vor allem halt auch durch Tony Hawk's Pro Skater. Und das Computerspiel damals und oder PlayStation, die ganzen Konsolen, das gab es ja überall, das hatten ja echt viele. Und auf einmal hatten halt auch Kids mit Skateboarding Berührung, die halt sonst gar keine Berührungspunkte hatten. Also sonst halt vielleicht nur Fußball gespielt haben oder halt vielleicht gar keinen Sport gemacht haben und auf einmal dieses Spiel gezockt haben und halt echt einfach Bock auf Skaten auch hatten. Und ich bin mir sicher, dass richtig viele Leute angefangen haben, sich ein Skateboard zu holen, einfach mal draufzustehen und auszuprobieren durch dieses Spiel. Und das war ja schon so diese Zeit damals, wo ich dann auch ein bisschen so Skateboard gefahren bin. Ich bin zwar vorher schon in den Skates gefahren, aber dann halt auch mal Skateboard gefahren, weil klar, Tony Hawk's Pro Skater war halt ein geiles Spiel.
Ja, es ist halt, nur ist halt kein Game auf jeden Fall. Ich glaube, viele haben direkt gemerkt, wenn sie angefangen haben zu skaten, dass es definitiv komplexer ist als, da gibt es keine Cheats, nur Shortcuts auf jeden Fall.
Ja, ja.
Viel hinfallen, viel aufstehen, viel Schürfwunden, viel Prellungen, viel alles, um erstmal sich auf dem Board richtig fortzubewegen und auch mal, muss nicht mal selbst schuld sein, kann sein, du fährst den Kieselstein und bleibst einfach stecken, dann haust du dich rüber. Genau, aber ja, wo komme ich her? Also ich habe tatsächlich angefangen zu skaten, als ich 11,5 war ungefähr und ich bin auch immer Inliner gefahren, kurz mal dazu, ich glaube gar nicht so schlecht. Das habe ich 4 Jahre gemacht. Ich war oft am Skatepark bei uns unten und wir sind dann auch mal, dann kam mal so Pro-Inliner oder Pro-Blader nach Stuttgart. Ich glaube, Sascha Huber heißt einer davon. Da gibt es, glaube ich, auch einen Bodybuilder, der so heißt. Oder einen so einen.
Gibt's so einen YouTube-Typen,
YouTube, ja. Der auf YouTube so Videos auch hat. Ich habe mich mal gefragt, ob es der gleiche ist. Naja, long story short, ich war auf jeden Fall.
Es gibt einen richtig krassen Bodybuilder aus Deutschland, aus Freiburg. Mhm. Der war früher auch Inlineskater.
Okay, aber er heißt Sascha Huber.
Nee, mit dem bin ich aber früher gefahren. Der heißt
nice.
Markus Fortenbacher.
Das sagt mir gar
nichts.
Also
irgendwie so 130 Kilo.
Okay.
Und es gibt noch ein Video, wo er dann als Bodybuilder auf die Mini-Ramp geht und halt da durchskatet und das Ding wackelt einfach nur.
Geil. Stelle ich mir gerade auf jeden Fall witzig vor. Bisschen, ja. Nice. Genau. Und der Sascha Huber damals war für mich eine starke Inspiration, als ich selber noch Inliner gefahren bin, kam halt an Skatepark, damals gab es ja kein Internet, ne? Das war ja vor dem Internet-Zeitalter, da kamen halt Leute von irgendwoher, du warst am Park, auf einmal so Pull-Up mit so einem großen Van, bist du, okay, was passiert hier jetzt? Sind so Blader ausgestiegen und dann kamen so aus Böbling Leute, die halt auch selten da waren, die halt immer Streetfahren waren, durften wir als Kids ja noch nicht. Und ich fand dann, war voll begeistert von denen, wie die halt Inliner fahren. Und dachte, okay, krass, dann haben die uns auch mitgenommen, durften wir mit denen so auf die Straße. Meine Mutter wusste gar nichts, bin nur mit denen durchgeheizt. Dann waren wir mit denen so rumgeheizt mit denen und haben die so ein paar Tricks gemacht, auch an so, was ich, Handrails gefahren, so Treppengeländer für die, die nicht wissen, was die Handrails sind, also Stufengeländer. Und das waren nicht wenige, also ich glaube, es waren so 15, 20 Stufen ungefähr. Und der ist da raufgesprungen, jetzt würde er gerade sich Frühstück machen. Und ich fand es so inspirierend, dass ich dann selber auch drauf einfach so 2 Tage später drauf gehüpft bin, mir dann das Kinn aufgeschlagen habe und dann einfach nicht, erstmal nicht mehr gefahren bin. So, war einfach im Krankenhaus, da bin ich erstmal nicht Inliner gefahren. Dann bin ich mein Inliner zum Skatepark gekommen und die Skater waren da wie sonst auch, nur habe ich diesmal einen anderen Blick mitbekommen und habe dann die Skater fahren sehen und dachte so, wow, geil, was die auf ihren Boards eigentlich können. So, ich war halt mit meinem Inliner noch so voll vorsichtig, weil ich wollte nicht nochmal hinfallen und habe denen dann zugeschaut beim Skaten und fand voll spannend, wie die gefahren sind. Und habe dann irgendwann mal gefragt, ob ich auch mal fahren darf. Und dann hast du Schuhe dabei. Ich so, nee, und dann wollte ich meinen Socken drauf und sagte, was, also deine Socken, deine stinkigen Socken jetzt auf mal, jetzt kommst du aus den Blades raus, so komplett verschwitzt, so das Ding ist komplett nass, kannst ausbringen. Und man muss dazu sagen, als Blader ist man denen oft den Weg gefahren. Wir Kids sind einfach durch die Gegend geheizt die ganze Zeit, haben gar nicht gewusst, dass es Parkregeln gibt. Ne? Wir haben einfach gemacht, was ja auch gut ist. Nur wenn die halt ihre Lines gefahren sind, war es natürlich ganz klar, dass du da halt mal kurz ein kleiner Störfaktor warst, wenn du einfach die ganze Zeit cross, cross, cross und der nicht einmal mal eine Dreitrick-Line machen konnte. Und so war erstmal die Beziehung, dass man halt so, okay, darf ich mit der Board fahren, mag schon. Und dann aber habe ich meine Schuhe mitgebracht zum Skatepark und bin dann mit meinen Schuhen tatsächlich auf das Board gestiegen zum ersten Mal und ich fand es so faszinierend, dass ich es geschafft habe, einfach nur zu rollen. Da habe ich so ein bisschen angeschuckt, dann habe ich selber angeschuckt, dann ist das Board erstmal weg. Und ich fand es so geil, dass ich mich direkt ins Skaten verliebt habe und dann denen immer mehr beim Skaten auch zugeschaut habe, wenn ich zum Inliner fahren da war. Und dann bin ich irgendwann immer mit meinen Schuhen von zu Hause, ich habe so 15 Minuten Fußweg, 3-4 Minuten Heizerweg von oben nach unten zum Skatepark, mich immer mit meinen Schuhen quasi und meinen Blades ans Skatepark gekommen und habe mich dann hingesetzt und denen zugeschaut und habe gewartet, bis einer von denen Pause macht, damit ich mir ein Board von denen schnappen konnte. Das ging dann ganz lange gut, dann haben die mich auch mal mitgenommen zum Streetskaten. Ich kannte ich ja schon, nur habe ich diesmal nichts nachgemacht, was ich so gesehen hatte. Ich habe direkt gecheckt, was sie da machen, ist völlig verrückt, aber ich wollte es auch können. Und dann war ich immer wieder mit denen on the road und dann haben die gesagt, hey Phil, es ist voll cool, wenn du mit dabei bist. Du kannst sehr gerne mit dabei sein und auch mal deine Freunde mitnehmen, ist gar kein Problem. Aber du brauchst ein eigenes Skateboard, weil wenn wir eine Pause machen und kurz runterfahren, dann ist es für uns natürlich blöd, wenn wir dir das Skateboard wieder wegnehmen müssen, wenn du dann gerade anfängst, Spaß zu haben. Deswegen wäre es gut, wenn du ein eigenes Skateboard hast. Naja, wir hatten damals nicht die Kohle, dass meine Mutter mir, ich wusste dem Zeitpunkt nicht mehr, was ein Skateboard kostet, aber als wir dann im Laden standen, witzigerweise hat dann so kurz vor meiner Begeisterung für Skateboarding, hat dann bei uns nebenan einen Laden aufgemacht, einen Skateshop. Da war vor ein Golfladen drin und dann ein Skateladen, der Checkup mit Marcel damals. Und ich stand dann da drin mit meiner Ma und dann die Preise waren so 150 D-Mark Skateboard. Ich habe gerade neue Rogers Majestic bekommen.
Inline-Skates.
Also Inline-Skates. Und die waren auch nicht neu, die waren gebraucht, zwei Nummern zu groß. Und dachte so, ja okay, 150 D-Mark, für mich ist direkt mal so ein Traum geplatzt, weißt du, als Kind, du willst unbedingt was haben, das ist nicht so, dass es was Unnötiges ist, so, ich will das jetzt einfach haben, sondern das war mein Traum in dem Moment, ich wollte unbedingt Skateboard fahren lernen. Und meine Mom hat dann, ich habe schon viele Sachen ausprobiert und dann nicht weitergemacht, nicht fertig gemacht, und meine Mom hat dann gesagt, so, wenn ich dir jetzt ein Skateboard kaufe, von unserem wenigen Geld, dann wäre es schön, wenn du auch dabei bleibst. Und dann haben gesagt, jetzt gucken wir nochmal, wie das die nächsten Tage ist, ob du es immer noch haben willst. Und ich habe meine Mutter gestresst. Ich habe jeden Tag, ich so, Mama, ich will ein Skateboard, Mama, ich will ein Skateboard. Und dann hat sie mich irgendwann gefragt, warum nimmst du deine Schuhe eigentlich immer mit? Weil ich habe die mir immer so um Hals gebunden und wie halt Mütter so sind, ne? Nicht, dass du hinfällst, dass du irgendwo hängen bleibst, dass das Ding dich erwürgt und so. Ich so, ja, ich fahre da immer Skateboard am Park. Ah, du kannst es schon ein bisschen. Ja, und dann... Ich so, ja, ich bin mit denen schon ein bisschen unterwegs. Wie, du gehörst mit denen, bist du auf der Straße am Fahrer? Ich so, ja, genau, wir fahren auf der Straße. Das machst du mir nett und bla bla. Und dann kam sie mal mit ans Skatepark, hat die so kennengelernt irgendwann. In der Zwischenzeit hatten wir schon so das ein oder andere Board auch angeschaut und mal reserviert. Und sind dann, nachdem meine Mama dann noch d'accord mit allem war, ne, sind wir in den Skateshop gegangen, hat sie mich überrascht und hat gemeint, Philipp, das ist dein Skateboard. Und ich habe erstmal Tränen geweint, also ich habe mich voll gefreut und ich so, ja, ja. Aber ich habe auch so ein bisschen geweint, weil ich wusste genau, dass wir uns das eigentlich nicht leisten können. So, ne? Wir hatten echt kaum Kohle damals, Eltern getrennt. Ich hatte ziemlich viel, ich hatte trotzdem auch Kontakt zu meinem Dad und wir haben uns auch oft gesehen, aber da war jetzt einfach mit, also Geldflow war da jetzt auf jeden Fall keiner so richtig da, deswegen war es ein bisschen schwierig damals auch, als ich noch kleiner war. Und meine Mama hat sich dann das auf 3 Monate bezahlt, also so 50 D-Mark, ja. 50 D-Mark, 50 D-Mark auf eine Ratenzahlung. Danke Mama an der Stelle. Ich hab dich lieb. Und wir hatten dann, ich hatte dann das Skateboard und bin dann mit den Jungs mal losgezogen. Also bin dann Skatepark gekommen, hab dann dort so Freunde gewonnen. Man muss auch sagen, die waren alle so zwischen, ich war so 11, 12 dann zu dem Zeitpunkt schon. Und die waren so 15, 16, 20, 25, noch älter. Und auf einmal habe ich gecheckt, da sind nicht nur Böblingen, also kommen die Leute von Holzgerling, dann waren auch Stuttgart mal Leute da, dann waren aus Sindelfingen waren Skater da und ich habe gemerkt, da sind voll viele so von überall her, ne? Und dachte so, okay, crazy, krass, wie viele Leute eigentlich schon Skateboard fahren. Für mich war das ja voll die Mini-Bubble, für mich gab es halt die Skater am Skatepark und das war's. Naja, und so kam ich eigentlich dann zum Skaten, dass ich dann mit denen rumgezogen bin und eine gute Zeit hatte und ich dann auch gemerkt habe, dass die Skateboard-Community eine richtig coole Community ist und die Jungs mich da auch echt krass unterstützt und supportet haben, was meine Tricks anging, was mein, keine Ahnung, man baut ja auch mal ein bisschen, macht ja auch ein bisschen Blödsinn, wenn man kleiner ist, ne, dann auch mal so, hey, das ist, sowas macht man eigentlich nicht, das ist nicht cool, so, okay, dann habe ich so ein bisschen noch, also so each one, teach one, die haben mich auch mit aufgezogen auf jeden Fall und das ist das Geile auch an diesem generationsübergreifenden Sport, ich sage jetzt mal ganz wohlgemerkt auch Sport, weil man so aufeinander auch Acht gibt, man so on the streets unterwegs, da kann viel passieren, weißt du, das überall lauert irgendwie was, weil man dann, hier sind Autos, da sind die Stufen.
Bei uns war es früher so, da sind halt Leute im Skatepark rumgehangen, die halt nicht geskatet sind und es war halt, dann war der Skatepark oftmals einfach so das, wo man halt rumgehangen ist, so diese, ich in Anführungszeichen so Gangster und so, weißt du, die halt dann auch das einfach Stress auch gesucht haben.
Ja, klar.
Und da war ich immer ganz froh, wenn ich dann skaten war und halt eben auch so in dem Alter war und teilweise auch noch jünger und mit den Größeren unterwegs war, weil die halt einfach auf einen aufgepasst haben. Weil sonst wäre ich dann teilweise halt alleine oder mit vielleicht einem anderen Kumpel in meinem Alter nicht unbedingt dann in den Skatepark gegangen, wenn dann da halt so Gruppen von Leuten rumhängen, die halt ein paar Jahre älter sind als du, dann schon irgendwie rauchen und was weiß ich was machen und dann halt einfach auf dieser Mini-Ramp rumhängen, weil es halt cool ist, Flaschen rumwerfen und so und dann teilweise die Mini-Ramp anzünden und so ein Scheiß, weißt du? Und einfach dann direkt halt so, ja, was guckst du so blöd so?
Ja, das gab's natürlich auch oft. Also ja. Ich habe auch schon auf die Schnauze bekommen, so ist nicht. Ja. Am Skatepark, ja, da haben mal so ein paar Leute auf mich gewartet, weil ich den Bruder verprügelt habe von dem, weil der mich nämlich verprügeln wollte mit 2 Leuten.
und gerade früher, finde ich, war das ja, also ich weiß nicht, ob es heutzutage bei den Jungen auch noch so ist, da habe ich ja keinen Einblick mehr, aber früher war es halt noch ganz krass so dieses Getrennte, okay, das sind die Skater, das hier sind diese Hip-Hopper oder Gangster und keine Ahnung was und das sind die Inline-Skater. Also das war ja, weißt du, so früher war es echt so krass getrennt oftmals.
Ja, es war auf jeden Fall, wie man ausgesehen hat, so ein bisschen. Dieses, du hast direkt erkannt, das ist ein Hip-Hopper, das ist ein Skater, das sind, wie du halt sagst, so, das sind, ich habe auch mal noch direkt die Punks erkannt, ne? Was wusste gleich, okay, das sind die Punks. Ich fand, die Leute hatten noch, ich glaube noch so ein bisschen, das war noch nicht alles so verschwurbelt miteinander, was ja auf der einen Seite voll schön ist. Oder ich will jetzt gar nichts Negatives sagen, ich finde nur, dass früher die Leute hatten halt noch so eine eigene Identität, würde ich sagen.
Ja.
Es war nicht mehr, also natürlich heute auch noch, aber dieses, es war so eine ganz klare Haltung zu einer Geschichte.
Wenn du Skateboard fährst, dann ziehst du dich so und so an und man hört so im Endeffekt die Musik und so und das ist ja heute auch wieder krass anders irgendwie. Also würde ich schon sagen. Also bei uns früher im Skatepark, da haben alle die gleiche Musik gehört. Das war so, also bei uns schon damals. Also
ja, definitiv, definitiv.
Die Jüngeren haben es natürlich den Älteren auch nachgemacht. Aber das war halt so, okay, als Skater ist man halt so. Man trägt die Klamotten und das ist ja schon, hat sich ja schon
wobei
so.
Wobei es ja im Skaten dann trotzdem auch so die, es gab ja die, gibt da also die Moscher, hat man immer gesagt, es waren so ein bisschen mehr die Mettler, die so auch zerfetzte Klamotten immer anhatten, so enge Hosen.
Das waren
Hosen,
so die bei uns eher.
So die
so Metal-Punk-Richtung alles.
Metal-Punk-Richtungen, genau. Und dann gab es aber auch natürlich viele, die Hip-Hop gehört haben. Das heißt, es war immer so eine Überschneidung von allem so ein bisschen da. Und Musik und, also Musikkultur hat ja so eine ganz starke Influence auch auf Skaten gehabt. Ich glaube, viele Videoparts wären heute nicht so geil, wenn die Musik nicht, also man verbindet, als Skateboarder verbindet man ganz oft Songs, die man kennt, auch so nostalgische Songs von früher, immer mit einem Videopart. Mit dem Skater und aus dem Video, aus dem Jahr, so, man hat da so eine richtige Verbindung dazu aufgebaut und das pusht einen auch nochmal so richtig.
Bei mir mit dem Tricken genau gleich.
Ja?
Also es gibt Lieder, die habe ich 1000 Mal gehört. weil ich mir das Video 1000 Mal angeschaut habe. Und es wäre Musik, die ich halt sonst nicht gehört hätte.
Ja, genau.
Und die höre ich aber heute noch.
Ja, es schafft nochmal so einen neuen Zugang, ja, zum Mucke auch, ja. Ja, definitiv. Aber bei uns war das damals am Park auch so, gab es auch viele, die Stress gemacht haben. Ich meine, ich hatte auch viele so Stresser-Freunde, muss ich schon auch einfach einfach sagen, die so, weißt du, bei uns Böbling, Dietzenhalde, da waren einfach viele, wie es in jeder Stadt halt einfach Leute gibt, die halt gerne mal irgendwie Ärger machen, hatte ich natürlich auch Freunde, aber ich hatte immer so schon von allem irgendwie, keine, die Jungs vom Gymi, von der Realschule, von der Hauptschule, dann kamen noch die Skater dazu irgendwann. Ich war dann auch einer. Ich war immer der einzige Skater bei mir in dem Freundeskreis. Ich bin immer beim Skateboard aus dem Haus gewesen. Na, der Anderson fährt nur noch Skateboard die ganze Zeit. Der hat gar keine Zeit mehr. Der geht immer skaten mit seinen Skaterkumpels.
Ja, ja.
Das war immer die Aussage damals. Und aber alle, also durch die Bank weg waren, dachten, haben gemerkt, dass ich einfach gar nicht mehr greifbar war, weil ich mich mit meinem Skateboard verliebt habe. Also ich war, mein Board und ich, an diesem Tag, als ich dieses Board bekommen habe, die Tränen waren nicht umsonst, ich kann es dir sagen. Mhm. Ich habe zwar noch oft geweint, klar, Verletzungen, irgendwas gerissen, gebrochen, was auch immer, aber das war Tears of Joy auf jeden Fall. Ich kann es dir sagen, bis heute hin.
Mhm. Hättest du damals, so wie du Skaten damals erlebt hast, jemals gedacht, dass es irgendwann mal olympisch werden könnte? Oder war das bei dir überhaupt jemals irgendwie Gedanke, dass Skateboarding einmal so kommerzialisiert wird und halt aber auch so in den krassen Breitensport auch reinkommt, dass man sagt, okay, Skateboarding wird eben olympisch, wird im Fernsehen übertragen und so weiter.
Habe ich nie gedacht, dass es so weit kommt. Also klar, man hat es ja gemerkt mit Street League und anderen größeren Veranstaltungen, die eine globale Reichweite auch haben, durch auch die natürlich die globalen Fahrer und Fahrerinnen. Ich denke mal, ich habe es nicht kommen sehen, sagen wir es mal so. Ich habe mich auch mit der Thematik nicht beschäftigt. Mhm. Also es war jetzt auch kein so ein, ich hatte keinen Aha-Moment, klar, Olympia. Aber habe ich nicht kommen sehen.
Mhm.
Für mich war es heute, es ist aber eine ganz klare Geschichte, die auch dazugehört. Also ich finde zwar, wenn man so jetzt rückblickend drauf schaut, war es auf jeden Fall einfach nur noch eine Frage der Zeit, bis es passiert, weil es war, man hat mal so gemunkelt und es wird's und kommt es nicht und wie wird das dann aussehen, weil die meisten Vereine, die es bisher gab oder die ich kannte oder kenne, sind Vereine in anderen Städten, Dörfern, die jetzt nicht so über die Stränge schlagen, also die jetzt nicht so eine globale Reichweite haben, wie jetzt irgendwie ein Skateboard-Contest-Format oder so.
Mhm.
Mein Olympia ist ja ein Riesenverein. So.
Ja.
So, das war aber, glaube ich, auch nie Ziel von jemandem, der Skateboard gefahren ist. Natürlich gab es immer Skater, die auch mehr auf Competition waren und Bock haben. Oder gibt es Skater, die mehr auf Competition Bock haben und auch Lust haben, sich da auch zu messen und das auch ganz klar so sehen. Ich würde aber behaupten, dass die breite Masse der Skateboarder auch auf den Contest fährt, aber gar nicht, um zu gewinnen.
Mhm.
Also wenn Gewinn, dann bei Preisgeld.
Ja.
Nicht, ich habe alles gegeben, ich will jetzt unbedingt gewinnen, um zu zeigen, dass ich der Erste bin. Da gibt es halt ein Preisgeld, die wollen halt das Geld haben und dann ist es, fuck it. So.
Ja.
Das ist so meine persönliche Meinung dazu irgendwie, oder das, was ich so in den ein oder anderen Kreisen eben höre.
Ich meine, es ist ja auch ein Sport, der ja auch wieder so schwer messbar und vergleichbar ist, weil es ja erstmal so viele verschiedene Aspekte gibt, was man beim Skateboarden machen kann. Und dann halt eben der ganze Style noch mit reinkommt. Und dann halt eben einfach auch persönliche Präferenz. Also wer ist da jetzt irgendwie eine Jury und wer, auf was steht die Jury oder die einzelnen Juroren im Endeffekt? Das heißt, der eine steht vielleicht auf hohe Geschwindigkeit und hohe Airs, dass jemand richtig hoch springt und vielleicht viele Twists, also viele Schrauben macht oder halt irgendwelche technisch schweren Flips, Saltos oder sowas macht. Und der andere steht halt eher auf irgendwie einen geilen Flow, eine geile Kombination von Elementen, also wie man den Park irgendwie vielleicht dann nutzt, dass man da
Kreativität.
Halt genau irgendwie da kreativ und möglichst irgendwie geschmeidig durchgeht und halt eben nicht irgendwie eine Phase, wo man viel einfach nur fährt bis zur nächsten Rampe, sondern halt irgendwie jedes Element irgendwie auch nutzt. Und der andere steht vielleicht auf irgendwelche krassen Grinds, die halt dann irgendwie technisch echt schwierig sind oder Flatland-Tricks. Also da gibt es so viele Elemente, dass man dann eben auch am Schluss schwer sagen kann, selbst wenn der halt gewinnt den Contest, dass man dann schwer sagen kann, ja, der ist der beste Skater. sondern der hat einfach jetzt halt da gewonnen. Aber ist er der beste Skater?
Eben nicht. Also das ist, wie du sagst, schwer messbar, weil man eben, also ich meine, man muss auch mal da anfangen, man geht raus, man skatet alle möglichen Spots und man entwickelt über die Jahre so ein bisschen seinen eigenen Stil. Und da sind natürlich Disziplinen vorgegeben, wie Halfpipe, ich glaube Bowl, dann gibt es noch Street, also Streetfahren, man kann aber auch Mini-Rampe fahren, das ist quasi so die, mal sagen, so ein bisschen weniger als die Hälfte von einer Halfpipe. Eine Halfpipe hat, was hat die Standard?
Ich glaube, das Wichtige bei der Halfpipe ist halt Vert, oder? Das Vert, also, dass die genau. Halt ein vertikales Stück hat am Schluss.
Definitiv. Und das hat jetzt so eine Mini-Rampe eigentlich nicht. Ja. Also, so eine Standard-Rampe, wo sich dann die richtigen Heizer, also die Ballmoscher, beschweren, dass es keinen richtigen Vert hat. Aber so eine Standard-Mini-Rampe hat das eigentlich jetzt nicht wirklich. Und durch diese verschiedenen, also, und man hat diese verschiedenen Disziplinen jetzt auch bei Olympia. Aber, als Skater gehst du halt einfach raus und du skatest, was halt da ist. Mhm. Und du gehst nicht raus und denkst, natürlich denkst du, ich gehe jetzt heute die Stufen fahren oder wir verabreden uns morgen an dem anderen Spot oder fliegen in ein anderes Land, weil die Architektur dort anders ist, um dort die anderen Stufen zu fahren, die zwar ähnlich ausschauen wie die in Stuttgart, aber die sind halt einfach geiler, weiter, vielleicht der Boden oben noch ein bisschen geschmeidiger und eigentlich die Architektur und das Environment so generell ist einfach nochmal, spielt auch eine Rolle und so haben sich auch natürlich so iconic Spots irgendwie ergeben über die letzten Jahre. Gibt viele so Spots, die für ihre Beschaffenheit und ihre Form einfach bekannt sind und viele Leute da aus aller Welt hingehen, um dort ihre Tricks zu machen. Und du kannst halt das alles nicht in einen Park packen und sagen, da entscheiden wir jetzt, wer der Beste ist. Mhm. Ich wette, es gibt sicher, ich mache jetzt mal ein Klischeebeispiel, in Brasilien Fußballer, die sind um Welten besser wie vielleicht hier ein deutscher Spieler oder ein anderer brasilianischer Spieler. Die haben einfach nicht die Reichweite und nicht die Anerkennung und die haben nicht die Möglichkeiten, dahin zu kommen. Und da sind wir auch beim Thema Möglichkeiten. Wer kommt überhaupt zu Olympia und wie wird das ausgewertet? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ich kenne nicht den kompletten Weg, wie man zu Olympia kommt. Klar, es gibt Regio-Kader. Da kannst du vielleicht auch gleich nochmal was dazu sagen, wie das so, was vom OSP so weißt. Aber sofern ich das beurteilen kann oder sagen kann, ist es so, dass es gibt ein ziemlich striktes Auswahlverfahren und es gibt natürlich auch einen deutschen Kader, so einen Bundeskader. Dann gibt es auch die ganzen Regio-Kader, die dann theoretisch da reinkommen können. Aber ich glaube, bei Olympia darf nur einer aus jedem Land irgendwie starten.
Okay.
Also weißt du, das, und wie entscheidest du das? Vor allem jetzt mal Real Talk. Ich meine, es gibt nicht alle Skater smoken oder trinken Bier. Das Klischee muss man auch mal aufheben. Jetzt habe ich die Gelegenheit, mal auch ein anderes Publikum damit zu erreichen. Aber nicht alle Skater sind einfach nur Leute, die trinken und smoken und ihr Leben nicht auf die Kette kriegen. Ich kenne Ärzte, die smoken und skaten. Ich kenne Ärzte, die skaten und skaten. Also.
Ja.
Und ich finde, das macht es nachher auch so ein bisschen aus. Also, weil viele Skateboarder dann auch gar keinen Bock haben auf ihren Lifestyle sozusagen, weil Skateboarding ist ein Lifestyle, ganz klar. Und viele haben auch Bock, ihren Lifestyle einfach weiterzuleben und wollen dich dann nicht irgendwo messen, obwohl es eine gute Struktur schafft und obwohl das auch auch Skateboarding als Sport gut tut, so eine Struktur zu bekommen oder zu haben, eine Möglichkeit zu haben, selbst wenn du nur im Regio-Kader bist, dass du dann Zugriff oder wahrscheinlich Zugriff hast auf die Infrastruktur von so einem Olympiastützpunkt zum Beispiel, wie jetzt jemanden wie dich oder einen Physiotherapeuten oder mögliche Trainingszeiten eben hast und auch dann zum Beispiel bei uns in Stuttpark die Skatehalle dann als Teil von einem Regio-Team quasi kostenlos nutzen kannst und auch im allgemeinen Tagesgeschäft sozusagen zu den regulären Öffnungszeiten immer kostenlos reingehen kannst, hast eine Möglichkeit, da kostenlos zu fahren und das gibt ja auch so einem Kid, würde ich jetzt mal sagen, wenn es jetzt im Regio-Kader ist, die meisten sehr jünger, dann gibt es den Kids ja auch immer eine Möglichkeit, auch auf was hinzuarbeiten und auch so ein bisschen eine Bestätigung für ihr Skaten. Das ist alles voll nice. Und ich finde, das hat auch auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, aber ich glaube, viele Skateboarder brauchen jetzt nicht unbedingt Olympia, um zu wissen, dass sie gut sind, vor allem man arbeitet viel mit Videoparts, also bei uns geht es eher darum, on the streets so einen geilen Part zu filmen und seine Persönlichkeit durch seinen Videopart auszudrücken. Mhm. Also Es ist eine sehr persönliche Geschichte. Nicht, dass Leichtathletik nichts Persönliches ist. Aber es hat nicht so eine Statik, sondern es ist völlig easy flow. Also man ist die ganze Zeit, kann sein, du willst eigentlich zu dem Spot fahren, bist auf dem Weg zu einem Spot und auf dem Weg zu dem Spot, obwohl du dir vorgenommen hast, den krassesten Trick für dich da heute zu machen, siehst du noch einen anderen Spot, dann biegt man, du fährst mit dieses komplette Team, wenn du auf Tour bist, fährt einfach komplett raus. Hey, there's a spot, have you seen the stairs, let's go. Und dann drehst du halt um, fährst nochmal einen Kreisverkehr lang, verfährst dich vielleicht kurz, weil du nicht zu dem Spot kommst, dann bist du dort und dann kann sein, geht da halt da mal eine kurze Session. Das würde ja bei einem Leichtathleten nicht passieren, der weiß, ich gehe heute dahin, mache heute mein Training, das ist mein Setting für heute, ich habe gut gegessen, gut gefrühstückt, das ist wahrscheinlich meine zweite Einheit heute. Das ist nochmal anders, das ist alles komplett einfach anders zu werden, so von, ja, so head to toe, das ist einfach eine ganz andere Nummer.
Ja, ich meine, das ist ja das Attraktive auch am Skaten und an diesen vielen Trendsportarten, würde man sie immer noch nennen wahrscheinlich, dass man halt eben keine Vorgaben hat. Es ist einfach nur du mit deinem Gerät, in dem Fall das Skateboard, beim Tricken bist es einfach nur du, beim Parcours bist es du und dann halt dann auch dein Spot oder so, beim Breaken bist es du und die Musik und dann machst du einfach, was du willst so im Endeffekt und kannst halt kreativ sein, kannst dich da ausleben, kannst dich da ausprobieren, kannst neue Sachen finden, neue Probleme finden, neue Lösungswege finden und so weiter, weißt du, also du
Ball
kannst
down
ja,
seven, stand up eight.
Du kannst ja in jedem Spot auch einfach nur runterspringen, du kannst aber auch versuchen, was anderes dazu machen.
Auf jeden Fall.
Deswegen, da gibt's ja nicht nur dann die eine Möglichkeit und da kann ich mir halt vorstellen, dass viele, die halt schon jahrelang beim Skaten mit dabei sind, dass die das natürlich jetzt nicht so geil finden, wenn sie das jetzt sehen mit, okay, wir haben jetzt Olympische Spiele, wir sind jetzt da mit dabei und wir fangen jetzt an, Skaten als einen richtigen Sport zu sehen, hört sich vielleicht blöd an, aber halt mit allem, was dazugehört. Das heißt, okay, wir haben jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch Training und an den Tagen machst du das und das noch und wenn wir jetzt dann heute trainieren gehen, dann haben wir ein klares Ziel, an was wir jetzt üben und wir gehen nicht einfach nur in die Halle und machen einfach, wie wir gerade Bock haben, sondern es gibt halt klar irgendwelche Vorgaben mit einem Trainer auch, was ja auch was ganz Neues wahrscheinlich ist, der halt sagt, okay, jetzt machst du mal das und das und jetzt müssen wir versuchen, wenn du hier zum Beispiel den Trick nicht schaffst, okay, jetzt analysieren und so weiter. Ich weiß nicht, ob das früher auch schon gemacht wurde, weißt du, so, oder ob das mit den Jahren, mit dem Video, mit der Videotechnik, auch mit Smartphones so erst kam, dass man sich dann die Sachen in Slow Motion nochmal anguckt und sieht, boah, okay, jetzt sehe ich genau, was ich hier falsch mache. Kann es analysieren und dann halt darüber auch wieder besser werden. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die das halt einfach nicht so cool finden. Im Vergleich zu dem früher, dieses komplett freie, einfach jeder, wie er will, so.
Ja, das ist ja immer noch frei. Also ist ja jeder frei, kann ja jeder frei entscheiden. So trainiere ich auf Olympia, bin ich im Kader oder vor allem du, nur weil du Bock hast, heißt ja nicht, dass du reinkommst. Das ist ja auch nochmal eine Geschichte. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird. Ich denke, dass die Tatsache, dass Olympia ist ja quasi so ein Add-on. Olympia ist ja nicht das Aushängeschild für Skateboarding. Was es mittlerweile natürlich geworden ist, wodurch auch die Akzeptanz und die Anerkennung für Skateboarding natürlich gewachsen ist, weil jetzt viele, ich würde mal sagen, Omis, Opis haben Enkelkinder, die, ich fange jetzt mal da an, einfach so Omis, Opis, dann darunter ist ganz viel anderes noch, dass die natürlich sehen, ihr Enkelkind hat so ein Rollbrett und damit spielen nicht nur Kinder, sondern damit fahren auch Erwachsene, die sie dann im Fernsehen sehen. Dadurch wächst natürlich auch nochmal so ein viel breiterer Blick innerhalb der Nicht-Skater-Community. Für Skateboarding.
Also vor 20, 30 Jahren war ja schon eher so für die Allgemeinheit so dieses Ding, ja, die Skater, die hängen da rum, die rauchen und saufen vielleicht auch und machen vielleicht noch Sachen kaputt.
Das sind alles Rebellen.
Ja, genau so. Ja. Und dann, die haben da kaputte Klamotten an und was weiß ich was und dann, ja, und dann halt eben auch durch dieses Ding, dass im Skatepark halt dann nicht nur Skater rumgehangen sind, sondern eben halt auch
das alles also komplett Gesocks, vermischt, genau.
Komplette Gesocks halt rumgehangen ist und dann wenn halt jetzt die, so wie deine Mama wahrscheinlich damals, halt dann sieht, okay, mein 11-jähriger Phil, der geht jetzt hier ins Skatepark und da hängen ja mal irgendwelche Erwachsene auch rum, die vielleicht irgendwelche Drogen nehmen sogar und was weiß ich was und da saufen und so und der hängt jetzt da mit denen rum oder ist halt am gleichen Ort schon mal nur, ohne irgendwelche anderen Erwachsenen, die da vielleicht auch ein bisschen mehr aufpassen, was da gerade abgeht, findet man nicht so geil. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall was Positives an diesem ganzen Olympia und dadurch die Strukturen, die entstehen, auch mit Vereinen und mit allem drum und dran, dass halt jetzt Eltern, die halt kleine Kinder haben, die halt mit dem Skaten mal anfangen wollen, die ganze Zeit in so einen Verein schicken, wo halt dann viele andere Kinder sind und dann halt auch jemand ist, der halt den zeigt, wie das geht und sowas und es halt ein schöneres Umfeld ist, wo man halt jetzt nicht Angst haben muss, dass der mit Junkies da rumhängt.
Definitiv, also so ist es definitiv, also kommt es auch bei uns an, auf jeden Fall. Dass die Eltern, wenn sie ihre Kids, wenn die Kids quasi im Haus sind, dass sie ein gutes Gefühl einfach haben, weil es da eben, aber ich würde mal nicht nur sagen, das liegt jetzt nicht nur an den Vereinen und es gibt die Möglichkeit, so das Kind abzugeben, das ist dadurch nur noch populärer geworden, so Skateboard-Schulen und Skateboard-Vereine gibt es ja wie gesagt schon länger und auch Skateboard-Unterricht und Kurse, es kam jetzt nicht durch die Struktur von Olympia oder mit Olympia, sondern das ist alles, was es gab, ist alles vorher schon. Nur was, und da kommen wir jetzt auch zu der sozialen Komponente innerhalb der Skateboard-Szene, also ich fange jetzt mal mit den Contests an, wenn du auf dem Contest bist, dann bist du auch, dann fährst du nicht gegen die Leute, sondern du fährst mit den Leuten, man cheert sich gegenseitig, du kommst von der Fläche runter, hast vielleicht verkackt oder hast sogar einen geilen Run gehabt, aber egal was, die Leute geben dir nochmal kurz einen Props oder kommt einer so, hey, scheiß drauf, hast halt einen scheiß Tag gehabt, oder ey, super nice, alle drehen, rasten komplett aus. Also egal wie, so du hast immer, man hat immer so ein nices Gefühl innerhalb der Community. So man hat auch, man gewinnt über die Jahre einfach echt so Freunde und hat teilweise auch innerhalb kürzester Zeit einfach gute Leute kennengelernt. Ich damals, als ich nach Stuttgart gefahren bin, würde ich vielleicht nachher noch kurz erzählen, habe auch direkt Leute kennengelernt und mit denen ich heute noch befreundet bin. Und dieser soziale Aspekt innerhalb der Skateboard-Community ist halt auch, was da natürlich sehr nice ist, dass man einfach so generationsübergreifend zusammenkommt und man sich verabredet zum Fahren. Das ist jetzt nicht, wenn du in die Fußballschule kommst, wenn du in den Fußballverein gehst und du bist in der E-Jugend, dann bist du in der E-Jugend. Wenn du in der Kreisliga spielst irgendwann, wenn du älter bist, bist du in der Kreisliga. Dass die zwei Überschneidungspunkte haben, vielleicht mal an einem Tag, wenn so Tag der offenen Tür ist oder so zum Beispiel. Oder es ist zufällig einer von der Kreisliga, ein Papa, der dann noch mit seinem Kind da ist, der stellt sich mal ins Tor, die schießen mal miteinander. Ich glaube, das ist nochmal so eine, das passiert da, ist komplett anders. Ich denke, in der Skateboard-Szene ist es so, dass du, oder Community, ist es so, dass du, es kann sein, aber zum Beispiel, bei mir ist es so, dass ich oftmals mit Kids auch Kontakt, du kommst an Skateparks, sind die Kids da, man checkt sich, alle sagen sich Hallo, man gibt das, man hat so für jeden gleich viel Respekt, so die Kleinen geben die Großen respektieren die Kleinen und man hat so ein starkes so Miteinander, so ein starkes Wir-Gefühl. Natürlich müssen nicht alle Best Friends sein und es gibt natürlich auch da die ein oder anderen Personen, mit denen man nicht so gut kann. Also ich will jetzt hier nicht alles komplett schönreden. Ich will nur sagen, dass gerade diese soziale Komponente halt auch dazu führt, dass wir halt insgesamt viel enger in Kontakt miteinander sind und uns auch einfach füreinander freuen und auch zusammen rausgehen und uns gegenseitig einfach unterstützen. So. Und für mich persönlich ist es auch immer wieder cool zu sehen, wenn ich draußen bin und dann eine WhatsApp bekomme oder eine Instagram-Nachricht. Ey Phil, wir sind gerade hier an den Stufen, kommst du kurz vorbei, hast du Bock? Ich mache jetzt meinen ersten 9er-Olli, also so 9 Stufen-Olli runter. Dann wissen sie, okay, warte mal, der Kleine hat es beim letzten Mal 5 Stufen geschafft. Wie kommt er jetzt auf 9? Das ist 2 Wochen her, hat er geübt? Welche Stufen ist er sonst noch gesprungen? Und dann fängst du an zu rattern und schreibst zurück, ja, ich komme hin. Dann gehst du in Habitat 9, dann gibt es hier in Stuttgart so einen Laden, ne? Und dann stehst du da und ist so eine kleine Rasselbande, alle so zwischen so 10 und 15 vielleicht. Und spring halt da runter. Und du denkst dir, was geht hier eigentlich ab? Und dann erinnerst du dich auch an deine Zeit früher und so hast natürlich so nochmal eine starke Verbindung, weil alle erleben natürlich das Gleiche. Ich will nicht sagen, dass jemand, der Fußball spielt, nicht das Gleiche erlebt wie, also, du musst ja auch ins Training gehen und hast du dein, aber ich glaube, dieses Zusammenkommen ist halt nochmal ein anderes.
Ja.
Wie gesagt, ich will nicht sagen, beim Fußball gibt es keine Community und es gibt keinen Zusammenhalt.
Ich glaube, der große Unterschied anders. Vor allem ist halt beim Fußball, da ist es halt nichts Besonderes, wenn du Fußball spielst, sondern das ist halt eh normal und das machen die meisten und so. Das heißt, nur weil du jetzt jemanden triffst, der auch Fußball spielt, heißt es nicht gleich, boah, wir haben voll was gemeinsam und wir sprechen jetzt die ganze Zeit darüber, dass wir halt Fußball spielen.
Mhm.
Auch klar, Skaten ist mittlerweile ja so groß und so populär, dass ja echt viele Leute skaten. Aber es ist trotzdem immer noch mal was Besonderes, wenn ihr halt jemand skatet im Vergleich zu, wenn jemand Fußball spielt, muss man schon sagen. Das heißt, wenn du jetzt, keine Ahnung, gehst in Urlaub, irgendwo, keine Ahnung wohin, und bei dir im Hotel siehst du einen Typen im Skateboard rumlaufen. Das ist ja was ganz anderes, wenn du jetzt regelmäßig Fußball spielst und siehst im Hotel dann einen Fußball rumlaufen. So, dann wirst du nicht gleich hinrennen, so, hey, du spielst auch Fußball, ich spiele auch Fußball, weißt du, ich meine?
Ich glaube, es kommt auf die Persönlichkeit drauf an. Wenn du halt jemand bist, der so outgoing ist, dann gehst du halt auch hin und sagst, ey, du hast einen Fußball, nice, wollen wir ein bisschen zusammen kicken, wenn du hier gerade im Urlaub bist. Aber ja, die, ich glaube, so in der breiten Masse ist es, glaube ich, eher so, dass man dann, wie du sagst, jemand im Fußball siehst oder du siehst ihn auch gar nicht, nimmst es gar nicht wahr. Man ist, also mittlerweile ist es auch so, dass viele Freunde, die nicht skaten, wenn die einen Koffer hören, so ein ganz normaler Rollkoffer, so, den man so einen Reisekoffer, dass sie dann sich umdrehen, weil sie denken, da kommt ein Skater, weißt, manche klingen so dacke, 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 dacke über den Boden. Und witzigerweise, kurz kleinen Scherer, man kriegt auch immer wieder mal Fotos von Spots, die dann vielleicht sogar geile Spots sind oder man kennt sie schon lange. Ja. Und dann so, hey, ich habe hier sowas entdeckt, könntest du da fahren? Ist das sowas für dich? Also so die, man sieht alle so in seinen Bann irgendwie. Und man sieht natürlich auch, wenn man mit dem Skateboard irgendwo entlang fährt, dass die Leute dann schon auch nochmal genauer hinschauen oder natürlich juckt es auch viele nicht, fährst halt da vorbei. Mittlerweile gibt es ja so viele Skater überall, das ist auch schon fast normal geworden, dass einer vorbeifährt, aber viele schauen dann schon auch immer. Und ich glaube auch als Skater genießt du auch so ein bisschen diese Anerkennung, dieses was Besonderes zu sein in dem Moment. Ja, Real Talk. Also.
Aber es ist lustig, dass es mit diesen Nachrichten, dass du was geschickt bekommst und so sagst, weil bei mir wissen ja auch irgendwie einige, dass ich halt trick und so.
Mhm.
Und dann kriegst du halt manchmal von irgendwelchen Leuten einfach so bei Instagram so ein Reel oder irgendwas geschickt, wo halt von irgendeiner Meme-Seite oder irgendeiner populären Seite, weißt du, so irgendwie ein Trick oder sowas mal drin ist. Und dann schicken sie es dir so, boah, guck mal, als hätte ich es nicht schon 100 Mal vorher irgendwo gesehen. Weil die Dinger, die halt auf solchen Seiten landen, das sind halt die man als Tricker oder halt, wenn man in dem Ding drin ist, eh schon halt kennt.
Weißt oder so ein Hund, der einen Handstand macht oder sowas. Kriegst du sowas auch geschickt?
Wenn, dann von dir wahrscheinlich.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Weil ich meine, wenn ich jetzt bei mir bei Instagram, wenn mir irgendwas mit Skateboarden angezeigt wird mal und ich dir das schick, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, dass du es eh schon gesehen hast.
Vielleicht, ja, das heißt, muss nicht unbedingt heißen, was ich voll witzig finde, ist, dass voll viele schicken mir, also ob ich die jetzt kenne oder nicht kenne, also meistens sind es dann Nicht-Skater, die einem dann quasi
Ein Hund auf dem Skateboard,
fährt irgendwo entlang. Oder mittlerweile gibt es auch viele Videos von älteren Leuten, die skaten, also wirklich Grannies und Grandpas, die auf dem Board stehen und dann so ein bisschen so smooth einen Berg irgendwo runterfahren und dann so ein Video von sich drehen. Das bekommt man oft geschickt und oft sind es die gleichen Sachen. Und ich finde es auch cool, weil die Leute was verbinden sich in dem Moment ja mit dir und schicken dir was, womit sie dich in Verbindung bringen. Und das ist natürlich was voll Cooles. Ich denke nur oft so, nochmal so ein Anschluck und ach süß, weißt du, so irgendwann hast du, so als Vater kennst du es ja selber auch, irgendwann hast du halt die Babys gesehen und dann du freust dich natürlich, siehst das Baby so, ah nice, super süß. Aber ein Baby ist halt auch ein Baby am Ende des Tages.
Solange sie Skateboard fährt, ist dir egal, oder?
Und wir kommen zur kurzen Werbeunterbrechung, denn für dich ist der Podcast kostenlos, für mich aber nicht. Und deswegen kannst du den Podcast unterstützen, indem du eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify abgibst. Du kannst auch gerne kommentieren. Bei Spotify kann mittlerweile auch kommentieren. Ich kann leider nicht auf die Kommentare antworten. Und dann, wie immer, sehr, sehr gerne die Folge einfach teilen. Bei Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter oder X oder was weiß ich, was ihr auch sonst noch benutzt für Plattformen. Und mich auch markieren auf den Plattformen, wo ich natürlich auch drauf bin. Und den Podcast einfach weiter teilen. Weiter größer werden lassen, schickt ihn einem Skater oder jemanden, der mit dem Skaten anfangen möchte, Eltern, die Kinder haben, die skaten oder mit dem Skaten anfangen. Und dann könnt ihr wie immer mit dem Code Kraftraum sparen, wenn ihr bei meinem Partner einkauft. Einmal bei esn.com, dort gibt es immer die aktuelle Wochenaktion plus nochmal 10% auf den ganzen Rest mit Code Kraftraum. Dann habt ihr bei simpleproducts.de die Möglichkeit 5% zu sparen mit Code Kraftraum. Auch auf Sale-Artikel, dort gibt es Langhanteln, Kurzhanteln, Kettlebells, Gewichte, Racks, Beinpressen, alles, was man eigentlich brauchen könnte für ein gutes Training. Und dann gibt es noch assbarrel.com. Dort gibt es 10% auf das gesamte Sortiment. Und die ganzen Infos findet ihr auch in den Shownotes. Und dann weiter viel Spaß mit der Folge.
Ich habe sogar heute Morgen, wurde mir ein Clip angezeigt, Skateboarding. Oder war es gestern Abend? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Okay.
Und zwar ein kleiner Japaner, der Back-to-Back in der Halfpipe 900 macht.
Okay, Back-to-Back?
Ja, ja.
Also hoch...
Genau.
900
auf der einen Seite 900, auf die andere Seite auch 900.
Boah, ist aber perfekt oben reingelandet.
Und ich weiß, dass es ein Japaner ist, weil es nämlich im Skatepark von Takeshi Yasutoko ist.
Okay.
Kennst du noch diesen kranken Skater von, Inline-Skater von damals?
Ja, ja.
Der die allerhöchsten Airs hatte und halt bei den X-Games mit irgendwie 13 schon mitgemacht, mit 15 gewonnen hat und so. Mit seinem Bruder Eito Yasutoko noch. Weil ich kenne nämlich den Skatepark, weil da gibt es nämlich auch Videos von ihm und so.
Es ist echt interessant, weil es sind immer Japaner, Chinesen.
Ich glaube, die haben halt da einfach von Anfang an eine andere Herangehensweise. Wenn es dann heißt, okay, du fährst jetzt Skateboard, dann wird gedrillt.
Das ist eine richtige Disziplin. Ne?
Ja, eben. Das ist nicht so wie hier, wo dann die Eltern sagen, ja, okay, dann geh halt raus mit deinem Skateboard und es juckt die dann nicht mehr, sondern da ist, glaube ich, schon so, okay, wenn du es machst, dann machst du es richtig.
Da kannst du gefühlt, das ist auch wie Tony Hawk's Pro Skater spielen.
Ja, ja.
Dann, wenn du denen zuguckst, ist so, ah ja, machen wir 900, machen wir 360, machen wir 360 rein, 360 raus.
Das ist schon krass.
Ist schon so, ja, ja.
Aber ist doch generell so, also Skateboarding ist auch so ein Paradebeispiel für diese krasse Entwicklung im Sport.
Mhm.
Das ist bei allen Sportarten eigentlich so, die relativ neu sind. Ich meine, mittlerweile ist Skateboarding halt jetzt nicht mehr neu, aber man kann halt trotzdem die Anfänge ganz klar, also wirklich von Anfang an beobachten, wie die Surfer damals dann halt sich rollen und das Brett gemacht haben und dann halt einen Berg runter gecruised sind und so.
Mhm. Gibt's einen geilen Film, Dogtown and Z Boys. Für alle, die zuhören, Dogtown und Z Boys.
Okay.
Richtig guter Film. Also wenn du was über Skateboarding lernen möchtest, beziehungsweise über die Ursprünge, dann ist das der Film auf jeden Fall.
Ich habe Bones Brigade gesehen.
Mhm.
Das ist ja auch ein ehemaliger Surfer, der dann geskatet ist, einer der ersten irgendwie, der dann dieses Team, die Bones Brigade gemacht hat und da eben Tony Hawk drin war und wie heißt nochmal der den Ollie erfunden hat?
Den Ollie erfunden hat?
Ja, der erste, der den Ollie gemacht hat, so ein Mexikaner war das.
Mexikaner.
Ist ja auch egal, auf
ich
jeden Fall.
Ich bin jetzt echt, das ist voll peinlich, wer hat den ersten Ollie gemacht?
Das ist ja auch egal im Endeffekt, also die sind ja halt damals.
Du meinst aber nicht Marc Gonzalez. Doch.
Bin mir nicht ganz sicher, ob der Gonzalez heißt. Ist ja auch egal. Aber der hat halt eben dann damals die so zusammengetrommelt und ist mit denen durch das Land gereist, so ein bisschen auch. Und halt von Contest zu Contest. Tony Hawk war halt irgendwie so 13 oder sowas. Und hat die halt gepusht und unterstützt. Und war dann auch im Fernsehen mit irgendwelchen Talkshows mit denen damals und so. Und die haben halt eben dann damals auch Skateboarding halt krass vorangebracht. Und es war halt auch geil zu sehen irgendwie.
Mhm.
Weil die halt eben so zwischen 13 und 18 oder sowas waren und er war halt eben so ein paar Jahre älter nochmal, irgendwie so Mitte 20, Ende 20 oder sowas. Und das Krasse ist ja halt eben, beim Skateboarding sieht man es ja richtig gut, wie das halt angefangen hat eben. Dann hat irgendwann mal einer gemerkt, okay, ich kann halt auch ohne mein Brett festzuhalten aus dem Pool rausspringen und wieder reinfahren.
Mhm.
Dann halt eben den Ollie und dann habe ich neue Möglichkeiten auf einmal. Dann kann ich jetzt so ein Shove-It machen, wo mein Board sich halb dreht oder ich kann Kickflip oder Heelflip und irgendwas, den ganzen Kram. Und dann siehst du halt diese Entwicklung. Auch wenn man sich die alten Skateboarding-Videos anschaut von vor 20 Jahren vielleicht, im Vergleich zu vor 10 Jahren oder zu jetzt, das Level steigt ja immer noch. Aber
das sind Welten. Nur es gab damals halt schon Talente, die sind schon so gefahren, fast so gefahren wie viele heute.
Aber man sieht halt diese am Anfang extrem krasse Entwicklung und dann wird es immer weniger mit der Zeit natürlich, weil irgendwann kommt man so Richtung Limit, sag ich mal. Ja, also mit Tony Hawk mit seinem 900 war ja der erste, der ihn gemacht hat. Mittlerweile, ja, macht das halt irgendwie so ein 10-jähriger Japaner, macht das halt zwei nacheinander. Mhm. So. Und das ist halt mittlerweile irgendwie Standard, wenn du halt krass Halfpipe fährst und so. Und nichts mehr Besonderes eben. Da sieht man halt diese krasse Entwicklung. Das finde ich halt immer so geil zu sehen, wenn man sich diese Sportarten anschaut. Das ist beim Tricken genauso, beim Parkour, beim Breakdancen. Weißt du, da haben sie am Anfang auf der Straße ein bisschen so Roboter gemacht und halt ein bisschen Mühle und vielleicht mal Flair und das war's. Und jetzt wollen die halt irgendwie Double Air Flair machen oder sowas. Also komplett krass so, weißt du? Beim Snowboarden genauso. Also du hast so diese krasse Entwicklung im Sport. Das hast du halt beim Fußball halt nicht mehr. Ja, also du könntest halt eine Mannschaft von 2000 und eine Mannschaft von 2023 wahrscheinlich gegeneinander spielen lassen und die wären auf einem ähnlichen Niveau.
Das kann ich nicht sagen. Da will ich jetzt nicht zustimmen. Bei den Sachen vorher bin ich voll mit dir. Bei Fußball, I don't know. Ich schaue kein Fußball. Genauso.
Ich auch nicht. Ich auch nicht.
Ich muss auch kurz sagen, um mal kurz meine Olli-Geschichte hier rauszubringen. Also ich habe auch die Bones Brigade, den Film, nicht gesehen. Ich habe den Film gesehen, Dogtown und Z-Boys und vielleicht ein, zwei andere noch, aber ich war so im Machen die ganze Zeit und ich habe jetzt auch da wenig jetzt in die Geschichte. Natürlich, durch Dogtown und Z-Boys kriegst du richtig viel mit. Und natürlich weiß man auch durch Unterhaltungen mit anderen Skatern und muss auch kurz sagen, man gendert nicht beim Skaten, man sagt nicht SkaterInnen. Also ja, ja. Vielleicht in der Stuttgarter Zeitung, aber das macht man jetzt eigentlich nicht, weil Skater sind Skater. Genauso wie es keine Helfer und Helferinnen gibt, sondern es sind einfach Supporter. Das deckt alles, glaube ich, ab. Und den Olli damals, das, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wer den ersten Olli gemacht hat. Ich glaube, Marc Gonzalez war so der Erste, der auf dem Rail gesprungen ist, auf dem Treppengeländer. Und ist auch heute noch voll viel am Skaten und kommt voll rum, ist über 50, ist ein richtig ist ein geiler Künstler, Skateboarder. Ist auf jeden Fall someone to know. Also so ein bisschen der Tony Hawk in der Skateboard-Szene, weil Tony Hawk, muss ich auch mal sagen, ist so der, die Klassikerfrage, wenn man, wenn jemand mitbekommt, dass du skatest, skatest du dann so wie Tony Hawk? Ist immer so, Tony Hawk hat es einfach geschafft wie Tempo.
Ja,
das
ja.
Ist ein Taschentuch, aber ja. Jetzt einfach, dass Tony Hawk ist so, ich glaube, der mit der bekannteste Skateboard-Name auf der ganzen Welt.
So wie Michael Jordan,
und auch
so wie Mike Tyson, so
definitiv.
Wie Kenny Slater, Shaun White, das sind so die Namen, die
das
man kennt,
Namen
und man kennt keinen
man.
Anderen.
Ja.
Michael Phelps, weißt du, das sind so, die kennt man und man kennt aber keinen anderen aus dem Sport vielleicht, wenn man den Sport nicht kennt.
Ja, die breite Masse, ja, ja, ja. Stimmt. Nee, und also für mich auf jeden Fall immer witzig, auch wenn Leute kommen, so, hey, machst du wie Tony Hawk? Nee, mach ich nicht wie Tony Hawk.
Der Tony Hawk war halt Halfpipe vor allem.
Ja,
also früher
definitiv.
Halt Bowl und so, aber halt vor allem dann Halfpipe.
Der gefahren. Kann auch ein bisschen Streetskaten, der kann auch andere Sachen. Also
ja,
der
ja.
ist halt dafür bekannt. Das ist das, womit man ihn in Verbindung bringt, auf jeden Fall.
Ja. Ja, aber man muss ja schon auch sagen, Hut ab, er war ja wahrscheinlich einer der Ersten, der überhaupt richtig Geld machen konnte in diesem Sport irgendwie und mit dem Sport vor allem auch, ohne den Sport irgendwie aus den Augen zu lassen, deswegen, weißt du?
Definitiv, ich denke auch, dass halt dieses Spiel auf jeden Fall dazu beigetragen hat. Also
ja,
man kann
sicher,
auch
ja.
mal Danke Tony sagen, dass das alles auf die Beine, was er da auf die Beine gestellt hat oder auch was sich dann so verselbstständigt hat, würde ich auch mal behaupten.
Ja.
Zumal ja er auch nicht der Erste war damals. Und da ist auch wieder die Sache mit dem ersten, mit dem ersten Olli. Vielleicht hat ihn irgendwo anders schon mal einer gemacht. Und you
ja.
never know, weißt du, wer ist die erste Welle gesurft, wer gab es vielleicht eine andere Stadt oder ein anderes Land, in dem das Gleiche passiert ist, nur das hat nicht an Popularität gewonnen oder nicht die Möglichkeiten gehabt, das zu dokumentieren und dann irgendwie freizustellen für alle oder über die Radios, ich weiß es nicht.
Ja,
I don't know, deswegen bin ich da immer vorsichtig mit, wer hat was, wo, wie zum ersten Mal gemacht. Wir skaten halt einfach. Ich glaube, wenn du heute viele Kids fragst, die skaten oder viele Skater, die ich kenne, wer hat den ersten Olli gemacht? Ich glaube, da muss jeder erstmal nachdenken.
Ja. Ist ja auch im Endeffekt egal.
Ist auch egal, genau. Also nicht ganz egal, aber es ist nicht das Relevanteste, es ist nicht das, worüber man jetzt day in, day out spricht.
Naja. Würdest du sagen, so dieses Skater-Klischee hat sich so verändert mittlerweile, eben so früher halt, sind halt irgendwelche so Gesocks, was halt rumhängt und sowas und halt vielleicht eben Sachen kaputt macht und so weiter, und dass es heute sich auf jeden Fall geändert hat?
Definitiv.
Ja.
Definitiv, vor allem, weil man ja auch, also ich glaube, es hat mehrere Aspekte in der Hinsicht. Ich glaube, so der Part Social Media spielt eine große Rolle. Dann auch der freundliche Umgang miteinander, die ganzen Kids, die auch mal so ein Pennyboard hatten, haben auch Eltern, die das Ding gekauft haben, ist auch oft so eine Aussage, oh, mein Sohn hat so ein Pennyboard. Ist das, kann man damit auch Tricks machen oder braucht man dann ein anderes Skateboard? Dann die Longboard-Kultur, darf man nicht vergessen, so gibt's auch echt geile Longboarder. Auch da wollen wir jetzt mal nicht gendern. Und insgesamt ist so diese komplette Community hat auf jeden Fall an Anerkennung gewonnen. Und auch, ich muss auch dazu sagen, also ich glaube, Skaten funktioniert auch immer, ich würde mal sagen, ohne diese breite Anerkennung. Man macht es einfach, wenn man Bock hat. Aber so in der Gesellschaft hat es auf jeden Fall seinen festen Punkt gewonnen. Es ist so nicht mehr wegzudenken auch.
Ja.
Ich denke, dass so als Skater wirst du jetzt nicht mehr so verhasst angeschaut wie vor 20 Jahren, wie du vorhin gesagt hast. Gerade weil Leute mehr Zugang dazu haben und jetzt auch dank Olympia quasi nochmal eine breitere Masse erreicht hat, die das jetzt auch nochmal für sich selber auch filtern kann, glaube ich.
Bei euch war es ja früher wahrscheinlich schon oft der Fall, dass ihr von einem Spot irgendwie vertrieben wurdet, weil es hieß, was macht ihr hier, weg hier, das
ist immer noch
Privateigentum, so. Aber macht ihr alles kaputt und so.
Ist immer noch so oder definitiv. Ist es auch weniger geworden?
Also kommst natürlich zum Spot. Keiner will, dass du seine Kante kratzt und seinen Marmor da kaputt machst. Keiner möchte, dass du die Bordsteinkante da fährst. Auch nicht mal, wenn du die auf, mit der Achse auf die Kante springst, sondern auch alleine du, dass du da vorbeifährst, ist schon, könnte ja Ruhestörung sein.
Mhm.
Insgesamt ist aber schon so, dass das schon stark zurückgegangen ist. Auch dass Polizisten mittlerweile öfter mal ein Auge zudrücken und dann dich sehen und aber weiterlaufen. Und früher war das so, war sofort, dass da haben dich gesehen und sind sofort gekommen. Da gab es dann auch mal welche, die gesagt haben, so, wir schicken euch jetzt hier weg und ich hoffe, ich oute jetzt hier keine Polizisten, aber wir müssen euch leider wegschicken, wir haben Anruf bekommen, wir können euch jetzt nicht hier weiterfahren lassen.
Ja.
Aber wir müssen jetzt gehen und wenn ihr dann halt nochmal kommt, uns nochmal zu probieren, weil du natürlich als Skater sagst, boah, bitte noch einen Versuch. Ich weiß, du überleg mal, du machst deine Trainingseinheit, bist du kurz vor deinen, ich weiß nicht, wie viele Kilos du immer liftest, aber bist du kurz vor deinem Breaking Point, wo du es schaffst und dann kommt jemand und sagt, so, hier, stopp.
Ja, ja.
Das ist einfach schlimm. Und dann gehen natürlich nochmal alle drauf ein, so, hey, bitte, können wir nicht noch einen Versuch, und auch im Kollektiv wieder. So, hey, komm, einen Versuch, wir filmen das hier gerade, wir arbeiten an einem Videopart, können wir nicht noch einen Try machen? Also, nee, ihr müsst jetzt leider gehen, dann gibt's welche, die sind ruppiger, welche weniger und wenn die dann weg sind, geht man halt, ob sie es erlaubt haben oder nicht, geht man halt nochmal hin. Das gibt's auf jeden Fall auch. Dann gibt's aber auch Leute, die sagen, ja, hier, es gab schon Leute von einem Laden, von einem, weiß ich, Café oder so, die rauskommen, so, hey, wollt ihr eigentlich einen Kaffee haben oder kann man euch was zu trinken anbieten? For free oder wir skaten da zum Beispiel. Aber wir waren jetzt früher auch viel hier in Stuttgart an so einer, ich sage jetzt mal keinen Namen, weil sonst müsste ich auch alle anderen Cafés nennen, das wäre sonst unfair. Aber es gibt vereinzelt Cafés, da sitzt du halt, triffst dich da mit deinen Skatern, lässt dann deine Tasse da stehen und skatest dann halt davor oder so in unmittelbarer Nähe, was eigentlich die Gäste stören könnte. Aber es passt voll für die Barbesitzer. Also es passt eigentlich. Mittlerweile ist es echt cool geworden, muss ich sagen.
Haben nicht irgendwann die Städte angefangen, so Anti-Skate Objekte irgendwie überall mit einzubauen?
Skate-Stopper, ja.
Genau, wenn dann irgendwie so lange Mauern waren oder sowas, wo man gut drauf grinden könnte, einfach alle paar Meter oder jeden Meter so einfach so eine Metallkugel drauf zu packen oder sowas.
Eine Metallkugel oder auch so ein Stück reingefräst.
Ja.
Gibt's auch, dass du dann da so, wenn du jetzt da sitzt, irgendwie mit deinen Freunden, dass halt alle paar Meter jemand so eine Kante im Arsch hat. Ja, das ja. Auf jeden Fall. Das definitiv. Das ist passiert, aber man hat auch da gelernt, damit umzugehen und zu skaten. Also gibt Videoparts und Tricks, die Leute machen, die dann quasi das einfach mit eingebaut haben in ihr Programm. So voll geil.
Ja.
Das ist ja das, was es ausmacht. Du schaust, was da ist und machst halt daraus etwas. Und es gibt aber genauso, wie es jetzt Städte gibt, die halt da dagegen sind, gibt es auch Städte, ich würde auch sagen, dass Kopenhagen zum Beispiel ist eine richtig skatefreundliche Stadt oder in Innsbruck hier. Die haben super viele. Da gibt's einfach so einen kompletten Plaza, der einfach zum Skaten gemacht ist. Der ist einfach perfekt.
Mhm.
Das da zu fahren ist so cool. Es gibt Vereine natürlich oder auch hier in Stuttgart. Wir haben so viele Befürworter für Skateboarding. Ich meine, um mal kurz auch zu erzählen, was wir in Stuttgart so bisher gemacht haben. Also wir haben vereinzelte Veranstaltungen gemacht, auch im öffentlichen Raum. Gerade auch, also A, der Architektur natürlich wegen und diesem Ort, weil man den Ort ganz gut nutzen kann für Skateboarding oder so präpariert oder umbaut, damit man dort skaten konnte, was auch viele Skater machen, die haben dann so Blitzbeton, irgendwie Blitzzement dabei und fixen sich hier einen Spot, den sie mal brauchen. Und es gibt viele, also kann man offiziell sagen, so das Stadtpalais war voll für Skateboarding, wir hatten da eine Veranstaltung 2019 und 2018. Dann hatten wir zuletzt an der Oper, hatten wir in Opera de la Beast, heißt das, hatten wir auch eine Veranstaltung gemacht, viele Fahrer eingeladen oder viele Skater eingeladen, die dann partizipiert haben. Und da kamen auch Leute von überall her, da waren echt Leute aus Europa, aus der USA waren zwei Leute da. Und das wurde richtig gut angenommen. So der Intendant von der Oper hat das befürwortet, hat sogar auch noch mal was zum Schluss ins Mikro gesagt. Es gibt nämlich auch einen DIY-Park in Stuttgart, das ist der ist so ein bisschen, ich würde mal nicht sagen aus der Not heraus entstanden, aber da haben sich einfach eine Gruppe von Leuten zusammengetan und haben einen ungenutzten Spot oder einen unbenutzten Platz quasi zu ihrem gemacht und da angefangen zu betonieren einfach. Gegenüber ist Stuttgart 21 Baustelle, dann wurden sie irgendwann von den Leuten von der Baustelle supported, die dann haben dann Beton geliefert, haben die so ein bisschen unterstützt in dem, was sie machen.
Voll geil.
Richtig geil, genau. Einfach eine richtig geile Bewegung. Und dieser Ort ist auch jetzt so einfach nicht mehr wegzudenken. Das ist einfach der geilste Ort. Und da dieser Ort abgerissen werden soll, weil von diesem Areal viel wegkommen soll, ist es so, dass der Intendant von der Oper sich auch für Skateboarding stark gemacht hat. Und er selber hat jetzt nicht wirklich was davon, wenn er also sich da dafür bekennt und sagt, hey, ich finde es geil, was die machen. Ich finde es eine geile Bewegung in Stuttgart. Oder generell, ich finde Skateboarding cool. Das muss man fördern. Oder unsere Landtagspräsidentin Mutherim Aras ist auch voll dafür. Die kam auch auf die Bühne. Wir haben drüber gesprochen. Wir skaten ja auch viel am Landtag. Da hat sie auf der Bühne auch nochmal was gesagt, wie gut sie das findet und sie das toll findet und hat sich auch eingesetzt, als es Gegenstimmen gab. Also man merkt, das gewinnt immer mehr Akzeptanz in der Gesellschaft und auch Leute sehen, dass wir nicht einfach nur Skater sind, die rumlungern und Blödsinn machen, sondern wir sind einfach eine richtig nette Community, die sich auch umeinander kümmert und die auch mal schaut, dass die auch einfach Probleme im Alltag erkennt. Also ich würde fast sagen, dass alle Skater, die im Straßenverkehr sehen, wie Leute sich zanken, na klar kannst du nichts machen, wenn 5 Leute aufeinander losgehen, also 5 gegen 5, aber wenn jemand irgendwo Schwierigkeiten hat oder sei es mal ein Kinderwagen oder dies oder das, ich würde sagen, dass die breite Masse der Skateboarder einfach hilfsbereit ist und dahin geht und auch auf die Passanten und so schaut. So ein Skateboard fährt aber auch mal weg, also was ist,
ja, ja.
Das ist dann keine Ahnung, das passiert mal, das ist wie wenn der Fußball landet halt auch mal in der Fensterscheibe, wenn man halt irgendwo kickt, wo Fensterscheiben sind. Das ist dann halt leider so. Aber es ist never personal und niemals böse gemeint. Also wir wollen niemanden mutwillig da irgendwie verletzen, sondern ganz im Gegenteil, wir sind eher hilfsbereit und entspannt und das wird immer mehr gesehen und das freut mich auch sehr, dass das gesehen wird.
Ja.
Und es bietet auch für viele eine gute Perspektive.
Mhm.
Also gibt genug Leute, die vielleicht, wenn sie nicht skaten würden, wirklich Scheiße bauen würden einfach. Die einfach auch aus schwierigen Verhältnissen kommen.
Genau, das ist ja auch immer so ein Punkt, das ist...
ohne jetzt zu sagen, dass es ein soziales Auffangbecken oder so wäre, aber...
Nee, aber...
Das ist schon...
Es liefert ja für viele einfach eine Beschäftigung, weil es ist so auch vielleicht auch eine Ablenkung und es ist auch Sport, es ist körperlich aktiv, weißt du so, und man kommt rum, man ist in der frischen Luft, das sind ja eigentlich alles positive Sachen.
Mhm.
Und klar, wie du ja schon sagst, das kann auch mal was kaputt gehen, aber es ist ja nicht das Ziel. Sondern eher andersrum eigentlich. Man möchte ja eigentlich eher nichts kaputt machen, dass man eben weiter skaten darf und weiter skaten kann und so. Und ja, das mit dem selbstgemachten Park ist eigentlich geil, weil so muss es ja auch sein, weil ich kann mich noch an früher erinnern.
Auf Instagram kurze Werbung hier, Betonfreude auf jeden Fall, richtig okay. Gut. Einfach da mal draufschauen. Ist vielleicht sogar das letzte Jahr jetzt dort, leider, weil da abgerissen wird, aber wer weiß, es gab schon mal eine Abrissparty eigentlich, die dann aber zur umfunktioniert wurde, beziehungsweise anders betitelt wurde, weil man noch bleiben durfte. Also
ja.
So, man hat die Verlängerung bekommen und das darauf hofft man auch jetzt dieses Jahr.
Weil ich kann mich halt eben noch an früher erinnern, da war dann bei uns in Freiburg ein großes Neubaugebiet und dann hieß es ja, okay, da soll jetzt was hinkommen, auch ein Skatepark. Und wir dachten dann schon, boah, geil, da kommt jetzt ein Skatepark hin. Das Ding war halt, es wurde kein einziger Skater irgendwie wirklich mit involviert und gefragt, hey, was wollt ihr denn da überhaupt noch haben? Und dann war es halt am Schluss so, die haben da auf einer Wiese einfach so eine Fläche betoniert, die an sich halt zu klein war, weißt du, dass du zu wenig Anlauf hattest und so. Dann war das auch mit Gefälle schräg, weißt du, was auch nochmal ein bisschen blöd
Klassiker.
War. Und halt einfach irgendwelche solche Obstacles halt hingestellt, die halt einfach nicht gescheit zusammenpassen und die für niemanden geil waren. Nicht für Inlineskater waren sie geil, nicht für Skateboarder waren sie geil, nicht für BMXer waren sie geil. Das heißt, da wurde halt 150.000 Euro damals, glaube ich, war der Betrag, wurde da jetzt investiert irgendwie für einen Skatepark oder einen Skateplatz, den keiner nutzt.
Da hat jemand mehr Geld verdient als für das, was er geliefert hat, auf jeden Fall.
Ja, also am Schluss war es halt dann so, dass dann halt dann oftmals einfach Kinder halt dann auf den Rampen so ein bisschen rumgerannt sind, weißt du, was ja auch okay ist, aber dann kann man auch einfach einen Spielplatz hinbauen, der halt dann nochmal cooler ist für Kinder. Und das finde ich halt immer schade so, weil theoretisch sind die Mittel da, die Möglichkeiten sind da, der Platz ist theoretisch da. Man muss halt dann nur miteinander reden, damit dann auch was Geiles entstehen kann. Sonst, wie halt bei euch da, jetzt wird einfach selber in die Hand genommen und einfach losbetoniert.
Ja, definitiv. Wobei das auch nicht nur deswegen war jetzt gerade, weil es keine Skateparks in Stuttgart gab. Wir haben ja ein paar Skateparks in Stuttgart. Wir haben die Skatehalle, wir haben 2 Parks. Einer davon wurde jetzt auch überdacht, vor ewigen Jahren schon.
Da habe ich mir die Schulter kaputt gemacht.
Am Pragfriedhof?
Ja.
Oh shit.
In der Bowl, irgendwie hängen geblieben, hat es mich ins Flat reingeworfen.
Oh Gott.
Und ja, seitdem bin ich auch nicht mehr gefahren.
Ja, das ist echt, da fährst du, wenn sich da halt reinpirscht, das ist halt wie wenn du gegen so eine gerade Wand einfach, ja. Einfach dagegen heizt mit 30 km/h gefühlt.
Ja, ich bin halt von oben dann rein ins Flache, weißt
du. Oh Gott.
Und halt 30 Kilo schwerer als damals, wo ich noch Innerskates gefahren bin. Und dann halt schon schnell und so, dann hat es mich schon gut hingebeutelt.
Kiss the concrete.
Ja, genau. Aber wie immer mit Helm gefahren, weil ich habe auch schön den Kopf auch auf den Boden geknallt. Also ich bin auf der rechten Schulter gelandet und dann voll den Kopf seitlich rüber auf den Boden geknallt. Ohne Helm wäre wahrscheinlich übel gewesen. Deswegen immer. Also ich weiß, das ist im Skateboarding wahrscheinlich auch nicht cool und so. Das wird wahrscheinlich aber auch mittlerweile echt ein bisschen anders sein wie früher, weil früher sind halt alle, die ich kannte, eigentlich ohne Schoner und Helm und so gefahren. Mhm. Aber ich glaube, heutzutage ist schon ein bisschen normaler, wenn du vor allem auch Park und Halfpipe und sowas fährst, dass du auf jeden Fall einen Helm anhast und auch hier und da Schoner anhast. Das war auch bei Tony Hawk damals Besondere, dass er ja immer seine Schoner anhatte und halt eigentlich voll der Uncoole war und als uncool auch galt, aber dann halt immer besser wurde und dann halt irgendwann immer die ganzen Contests gewonnen hat in der Halfpipe und in der Bowl. Und dann eben halt auch so eine Vorbildfunktion noch hatte eben für die Kids, die dann auch zu ihm hochgeschaut haben.
Ist auch super wichtig, finde ich. Also, ja.
Also ich finde es echt immer übel zu sehen, wenn dann Leute ohne Helm vor allem fahren und dann halt echt hinknallen. Es stört halt nicht und es ist einfach so viel sicherer. Also
wenn du halt damit aufwächst, ohne Helm zu fahren und du jetzt nicht Eltern hast, die dich zum Skatepark bringen und dich wieder abholen, oder damals gab es ja auch nicht, also vor 20 Jahren gab es nicht die klassische Skateschule, wie sie heute gibt. Zumindest nicht in Stuttgart. Da war es einfach, also das, ne, dann wächst du halt ganz anders damit auf. Du hast einfach nicht diesen Zugang dazu. Wenn du jetzt in einen anderen Sport gehst, irgendwie, weiß ich, Muay Thai, das ist klar, du hast irgendwie Schienbeinschoner, hast dann irgendwie vielleicht auch einen Kopfschutz an, oder beim Boxen vielleicht hast du einen Kopfschutz an. Gerade, dass sie beim Sparring nicht direkt irgendwie die Rübe zermalmt wird, so ein bisschen.
Ja.
Und beim Skaten ist es so, dass du nimmst natürlich wahr, was andere machen. Die meisten, die fahren, fahren ohne. Und Tony Hawk ist ja hauptsächlich in der Halfpipe gefahren. Das heißt, da hat es voll Sinn gemacht für viele. Aber viel Streetskaten ist ja einfach passiert und auch lebt ja auch von der Spontanität. Und du läufst nicht jetzt mal den ganzen Tag mit deinen Knieschonern und Ellenbogenschonern und deinem Helm irgendwie durch die Gegend, sondern das ist auch voll die Last. Als Skater versuchst du, so wenig Gepäck wie möglich dabei zu haben.
Ja.
Weil so in den Anfängen hatte ich immer einen Rucksack, also natürlich hast du auch immer einen Rucksack dabei, aber auch der so wenig wie möglich Ballast, wie nur möglich, jetzt habe ich mich wiederholt, aber ja, so wenig Ballast wie möglich und so viel wie nötig, weil du halt dann auch mal von A nach B heizt, dann heizt du, fährst vielleicht extra mit der Bahn nochmal ein paar Stationen weiter, dass du dann den Berg runterheizen kannst zu dem Spot. Oder jetzt, wir natürlich hier in Stuttgart, haben wir halt viele Hügel, da willst du halt dann irgendwo Downhill skaten und auch mal einen Ollie im Bordstein hochmachen. Da willst du auch kein Gepäck dabei haben. Und diese wir fahren ohne Schonerkultur. Ich kann gar nicht sagen, wo das herkam, oder aber ich habe das auch nicht vorgelebt bekommen. Die Skater, die ich gesehen habe, die hatten nichts an.
Ja,
meine Mutter hat das gar nicht in Frage gestellt, so sehr sie sich auch gekümmert hat. Also sie war nicht Hypochonder, sie war einfach nur eine Mama, die sich auch mal gesorgt hat. Also hatte sehr viel Freiheiten, nur mal so. Aber
ich meine, heute siehst du kein kleines Kind mehr mit dem Fahrrad ohne Helm fahren normalerweise. Heute fällt es dir auf, wenn ein Kind keinen Helm an hat.
Mhm.
Bei uns hatte früher niemand einen Helm an gehabt.
Mhm. Ja, stimmt.
Also selbst beim Fahrradfahren lernen habe ich keinen Helm an gehabt.
Mhm.
Und auch beim Snowboardfahren früher. Wir hatten einfach nur eine Wollmütze an. Heute ist ja normal, dass du einen Helm trägst, wenn du Ski fährst oder Snowboard fährst. Aber das hat er halt echt.
Stimmt, ich bin auch eher Ski gefahren.
Das hat aber halt auch erst irgendwie so vor 15, 20 Jahren richtig angefangen in den großen Skigebieten, dass die Leute angefangen haben, Helme zu tragen. Weil ich weiß nämlich noch, dass wir damals auch in einem großen Skigebiet dann waren und ein Kumpel von mir, der dort gewohnt hat, der ist halt ziemlich gut Snowboard gefahren und der ist mit Helm gefahren und ich dachte, hey, was ist hier nicht los? Und dann habe ich mir den Helm von ihm ausleihen können und ich fand es halt voll geil, weil mein Kopf, meine Ohren waren richtig warm, ja. Und du hast die Sicherheit noch gehabt im Endeffekt, aber es war halt am Anfang bei uns damals überhaupt nicht normal, dass man einen Helm getragen hat. Das kam dann erst mal in den Jahren so. Und ey, wenn du überlegst, dass du halt vielleicht auch mal mit 60, 70 den Berg runterheizt und da irgendwelche Steine sein können, Bäume oder Eis oder sowas und dich da hinknallst, macht halt Sinn mit einem Helm, ja.
Hey, das definitiv. Also sehe ich auf jeden Fall auch auf dem Skateboard eigentlich.
Bei Olympia wird ja ziemlich sicher Helmpflicht sein. Davon gehe ich mal aus, oder?
Das weiß ich
weißt
nicht.
Weißt du nicht?
Das weiß ich nicht.
Ich gehe mal davon aus, bin ich mir relativ sicher.
Wahrscheinlich
Helm ist es Pflicht und alles andere ist wahrscheinlich keine Pflicht, aber Helm kann ich mir vorstellen.
Ich glaube, es gäbe sogar viele, die allein deswegen auch nicht hingehen würden.
Kann ich mir schon vorstellen, ja.
Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass man einen Helm, also wenn man anfängt zu skaten, und vor allem ist ja auch immer die Frage, wann in seinem Alter fängt man an zu skaten. Wenn du mit 6 anfängst und du hinfällst, du machst dir keine Gedanken, aber wenn du 20, 25, 30 bist, dann fängst du an, dir die Gedanken darüber zu machen, was die Schlussfolge ist, wenn es dich hinhauen sollte.
Ja.
Weil dann bist du vielleicht in der Uni.
Man kann ja auch wahrscheinlich sagen, dass ein Anfänger eher einen Helm tragen muss wie jemand Krasses, der vielleicht auch voll die krassen Sprünge macht und sowas, weil der einfach nicht so krass fallen wird in der Regel. Weil
oder wenn er fällt, kann. Es gibt auch, man unterscheidet zwischen Slammen und Bailen so ein bisschen. Und ein Bail ist so ein quasi so ein ausgelaufenes Hinfallen oder du bist so hingefallen, dass dir nichts passiert ist, hast es geschickt gemacht. Würde man sagen, wenn du lernst ja auch über die Zeit, dich abzurollen, dich abzufangen, also nicht so krass einzuschlagen, dass wenn es sieht von außen aus, als würdest du gerade krass einschlagen, aber du hast so deine Technik entwickelt, wie du dich da wegdrückst oder dass du so wenig Impact wie möglich in dem Moment hast.
Ich meine, dir wird es wahrscheinlich nicht mehr passieren, dass dir einfach das Board unter den Füßen weggeht und du nach hinten knallst und der Hinterkopf auf den Boden knallt. Das wird wahrscheinlich extrem selten mal passieren, oder?
Ja, aber kann auch passieren. Also,
klar, kann immer. Aber als Anfänger passiert es halt relativ schnell mal.
Das passiert schnell, natürlich.
Und höchstwahrscheinlich beim allerersten Mal in die Miniramp reinfahren oder so eine Rampe runterfahren, wird es wahrscheinlich auch passieren.
Definitiv, aber auch da hatte ich selbst auf dem Betonpark keinen Helm auf oder so.
Ja.
Sondern du hast halt einfach ausprobiert und eigentlich ganz schön waghalsig, wenn man so mal drüber nachdenkt. Aber das hat nie jemand vorgelebt. Deswegen, ich habe das so nicht kennengelernt. Ich empfehle aber auch, wenn wir jetzt... ich weiß, dass Kids anfangen oder bei uns in der Halle Kids reinkommen, Eltern mit ihren Kids, die dann zum ersten Mal da sind, dann guckt man wie voll ist der Park, weil die schickst du nicht einfach da rein.
Naja.
So, dann wenn der Park dann schon sehr voll ist, dann empfiehlt man eine Trainingseinheit beziehungsweise einen Skateboardkurs, der montags oder Mittwoch stattfindet, oder man kann auch mal die Halle privat nutzen, beziehungsweise man empfiehlt auch, dass die mal zu Anfang der Öffnungszeit kommen, da ist noch nicht so viel los. Oder dass sie unter der Woche mal kommt zu einer bestimmten Zeit, wo man weiß, das ist ein gutes Zeitfenster zum Üben. Sonst bietet man auch an, dass man kurz einfach in der Halle kurz hin und her fährt und dabei ist. Aber das machen wir auch nur selten, weil wir ja den Skatefluss jetzt auch nicht stören.
Mhm.
Sozusagen. Und da empfehlen wir definitiv auch, einen Helm anzuziehen. Schoner, nur wenn die Eltern darauf beharren. Weil ich auch sage, wenn man lernt, mit Schonern hinzufallen, und das sagen auch ein paar andere, dann lernst du auch, dich immer auf deine Knie fallen zu lassen.
Ja.
Ist überhaupt nicht natürlich. Wenn du mit dem Skateboard hinfällst, dann hast du in die Richtung, die du fällst, musst du halt lernen, dich abzufangen. Das ist dann nicht, das macht es ja auch ein bisschen bequemer für die Kids, dass wenn die irgendwo reindroppen und sie dann ihre Angst nicht wirklich überwinden können oder wenn sie überwunden haben und dann doch loslassen und nicht mehr dranbleiben, dann lassen sie sich oft einfach auf die Knie fallen oder springen sogar fast schon direkt auf die Knie, bevor sie einen Drop-In machen. Also an der Quarter quasi so reinfahren. Und das finde ich ein bisschen schwierig, weil du lernst ja dann hinzufallen, auf die Knie zu fallen oder dich mit deinem Handgelenk schon und abzustützen, was auch völlig unnatürlich ist. Wer zieht denn bitte die Finger zusammen zu einer Faust und slidet dann so mit dem Handgelenk auf dem Boden entlang?
Ja.
Das finde ich persönlich nicht so nice. Gibt trotzdem viele, die das so zeigen. Ich empfehle immer Helm auf jeden Fall, Handgelenk, Knie- und Ellenbogenschoner, wenn man möchte. Und ich finde auch lieber langsamer Fortschritte machen mit dem Skateboard und so steady und step by step so ein bisschen sich damit vertraut machen. Wie falle ich hin? Wie fange ich mich ab? Was kann ich wirklich? Was kann ich noch nicht? Als da so drauf zu pirschen.
Mhm.
Auf der anderen Seite ist es aber auch nice, wenn du siehst, dass die Kids schnell Fortschritte machen, weil sie durch ihre Schoner weniger Angst haben, hinzufallen.
Ja, ja.
Das ist so ein bisschen, ich finde eine gute Mischung aus beidem, finde ich persönlich gut, aber ich würde nicht sagen, so immer Schoner tragen.
Ja.
Weil du gehst sonst auch, vielleicht überschreitest du auch Grenzen. Schon oft auch Kids gesehen, die dann Schoner anhatten und dachten, die haben das so zur Prävention für alles, aber...
Naja.
Not this time. Da, dass die dann auch echt mies hinfallen und dann merken, oh, meine Schoner bringen mir, wenn ich so falle, aber leider auch nichts.
Mhm.
Auf den Arsch fällst du auch mit Schoner und auch ohne Schoner und dann tut's halt auch heftig weh.
Ja. Ich würde gerne noch meiner Zeit ein bisschen zurückreisen und zwar, du hast ja damals gesagt, dass du damals dann irgendwann noch realisiert hast, dass dann echt Leute irgendwie auch aus anderen Städten und so nach Böblingen gekommen sind, wo du früher geskatet bist und so. Und das war ja dann, wo du so 11, 12 Jahre alt warst. Und dann gab es ja bestimmt aber auch dann irgendwann die Zeit, wo du dann selber auch wo anders mal hin bist. Einfach weil, das ist ja dieses Geile am Skaten dann auch, dass du bei dir zu Hause in deinem Dorf oder in deinem Städtchen halt irgendwie so einen kleinen Skatepark hast und erstmal das voll geil findest. Und dann irgendwann hörst so, hey, in dem Dorf irgendwie 2 Stationen weiter mit der S-Bahn, da gibt's einen Skatepark, der hat der hat das und das und sowas. Und dann, boah, lass mal da hingehen und so. Ja, oder dass vielleicht auch die Größeren sagen so, hey, wir kommen morgen gar nicht hierher, wir gehen morgen vielleicht nach Stuttgart in den großen Park, den es da gibt. Und ich glaube, in Stuttgart gab es ja auch mal einen relativ bekannten Park, den es ja mittlerweile aber auch nicht mehr gibt. Da bist du bestimmt dann auch irgendwann mal hin, oder?
Definitiv. Also da bin ich hin. Da bin ich sogar richtig hängen geblieben, würde ich sagen. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine, da hat eigentlich alles so richtig angefangen mit Skaten. Also ich bin in Böbling viel geskatet. Die ersten paar Monate bin ich schon sehr viel in Böbling gefahren und dann auch, wie gesagt, war ich ja mit den Boys auch immer und Girls auch immer wieder so ein bisschen unterwegs. Aber so richtig, also ich habe quasi Disneyland zweimal sehen dürfen. Einmal so in Stuttgart, einmal in Böbling und in diesem Skate Shop und dann in Stuttgart die Geschichte. Ey, das war so cool einfach. Also für meine Ma auch zeitweise nicht so cool, ich komme jetzt gleich drauf. Also ich war damals, wir sind ja früher immer im Skatepark abgehangen und haben Inliner-Fange gespielt.
Mhm.
Bevor ich skate, bin immer Inliner-Fange. Wie gesagt, immer die anderen geärgert, so in meinen Weg reingefahren. Aber einfach halt so kidmäßig gespielt. Und damals ist eine von uns aus der Crew sozusagen mit ihrem Vater mal in Stuttgart gewesen. Und kam zurück und hat dann erzählt, dass sie da war. Und da gab es so einen riesen Skatepark und es war voll nice und so. Und dann waren wir natürlich voll interessiert und haben dann so als Kids, wie wir eben so drauf waren, haben wir gedacht, das ist doch eine gute Gelegenheit, um mal einfach von zu Hause oder mal aus Böbling rauszukommen. Dann hatten wir natürlich, wie man es so macht, jeder hat erzählt, er ist beim anderen zu Hause und sind dann, damit man eigentlich nicht keinen Verdacht schöpft, so, haben alle halt erzählt, okay, wir sind alle bei dem, weil da waren die Eltern nicht da und so weiter, sind aber nach Stuttgart gefahren und haben uns dann da so durchgefragt, wie wir da hinkommen, weil die Julia damals hat uns das so erzählt, wir mussten da einfach hinfahren. Dann sind wir da angekommen in Stuttgart, Stadtmitte, sind da rumgegeistert. So, musst du dir vorstellen, so kleine Kids, da war nichts mit, wir googeln mal kurz, wir.
Ja, ja.
Wir hatten, du hast ja auch nicht mal so eine Map einfach in der Hosentasche, in der linken. Das war ja aber nicht das Ding.
Und du warst wahrscheinlich sowieso noch nicht groß in Stuttgart unterwegs. Außer mal halt shoppen mit den Eltern.
Genau, Stuttgart war für uns alle eine Großstadt. Das war so, boah, krass, Stuttgart, das ist wie so eine fünfte Dimension gewesen. In unseren Köpfen, dann kommen wir auch da an und auf der Königstraße war super viel los natürlich, ne? Und dann haben wir uns so durchgefragt und dann hatte die sich erinnert, sie hat da Eis gegessen mit ihrem Vater, so Mövenpick-Eis, und dann haben wir einfach nach Mövenpick-Eis gefragt, wo hier dieser Spot ist und so weiter. Dann haben uns alle Leute so ein bisschen, die wir gefragt haben, viele wussten es auch nicht, haben uns dann da hingeschickt zum Schlossplatz. Dann sind wir da angekommen, in dem Skatepark, der damals Gaskammer hieß. Ich erkläre gleich noch, wie es zur Gaskammer kommt. Und dann standen wir da und dachten so, wow, das ist ja krass. War einfach so ein stillgelegter Tunnel, weil die Königstraße war ja früher ein Überfahrtweg quasi. Du konntest ja quasi einmal quer über die Königstraße drüber fahren, bevor es eine Einkaufsstraße war. Und dann bist du dann da in den Tunnel hinten reingefahren und auf der anderen Seite raus. Und dieser eine Abschnitt wurde quasi stillgelegt und die Königstraße hat so, also die Straße dann eben zu einer Einkaufsstraße umfunktioniert. Und dieser Tunnel ist da eben noch geblieben, links war Mövenpick-Eis, die Freitreppen, da steht jetzt das Kunstmuseum tatsächlich. Und wir waren dann dort fahren und ich habe so große Augen bekommen, also ich muss noch mal kurz sagen, ich bin da Inliner gefahren noch. Wir haben Inliner-Fange gespielt, wir sind mit Inliner dahin gefahren.
Also da warst du noch
jünger? Da war ich noch sehr, ich war so 11, ja, so 11, 10, okay. 11, weiß gar nicht genau, aber so 11 war ich, da sind wir mit Inliner-Fange noch gespielt und wir waren dort und ich fand das so cool da, dass ich mich, als ich Skateboard gefahren bin, wieder daran erinnert habe, dass ja da dieser geile Skatepark in Stuttgart ist. Und ich habe auch nichts meinen Böblinger Freunden erzählt. Ich habe den Skatern nichts gesagt. Ich bin einfach morgens zur Haustür rausgegangen, habe meine Mama gesagt, ich gehe in die Schule, wie jeden Tag. Nur voll blöd, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt in die Schule, weil das war voll auffällig, weil welches Kind sagt, also ich gehe jetzt in die Schule. So, ich wollte es nochmal ganz bewusst betonen. Bin da hingefahren und wusste natürlich, wie ich von Böblinger Hauptbahnhof loskomme mit der S-Bahn. Musste da aber auch erstmal checken, mit welcher Bahn ich fahren muss, so nach Stuttgart. Bin dann in Stuttgart an der Stadtmitte ausgestiegen, daran konnte ich mich erinnern, und habe mich dann alleine durchgefragt. Wie gesagt, kein Handy, kein Internet, keine Instagram- oder Facebook-Seite mit einer Adresse, wo du drauf, kein PIN, gar nichts. Hab mich dann so durchgefragt als kleines Kind, und wenn du so ein kleines Kind siehst, ist so,
Meine, alleine zur Schulzeit
alleine,
vor allem.
Alleine zur Schulzeit, da greift die Polizei dich eigentlich erstmal auf. Naja, und ich bin da, hab mich durchgefragt und hab's irgendwann mal geschafft, dort auch anzukommen. So nach einer Stunde oder so war ich dann da. Und der Laufweg ist vielleicht so 5 Minuten. Und ich war nach einer Stunde, hab ich's geschafft, dort anzukommen. Und da habe ich dann das zweite Mal Disneyland-Feeling, richtig Disneyland-Feeling gehabt. Weil ich dachte so, das ist das Geilste, was ich... Ey, das ist ja so cool. Dann waren da waren dann schon so ein paar Leute auch am Fahren, ältere
aber,
Skater.
Aber genau, zu der Uhrzeit müssen es ja eigentlich Leute sein, die halt nicht arbeiten oder wenn dann irgendwie
oder Pause
spät arbeiten
hatten oder so, zu Besuch waren. War schon ein Spot, den man auch aus dem Ausland besucht hat.
Mhm.
Und dann stand ich da und ich konnte meinen Augen nicht trauen, dass ich es echt geschafft habe mit meinem Skateboard. Da bin ich da das Skateboard gefahren und habe direkt am ersten Tag, ich war dann den ganzen Tag dort. Ich weiß noch ganz genau, ich war den ganzen Tag dort, bin da geskatet und habe dann auch Jungs kennengelernt, mit denen ich heute noch in Kontakt bin. Und es war einfach nur das allerbeste Gefühl, das ich mit dem Skaten zu dem Zeitpunkt hatte. Ich dachte so, okay, das ist mein Sport. Ich habe da so richtig ein Gefühl von zu Hause gehabt, von der ersten Sekunde an mit meinem Skateboard. Und als ich dann abends nach Hause gefahren bin, ich habe die ganze Zeit in den Park gedacht, ich bin ins Bett gegangen, ich habe in den Park gedacht, bin morgens aufgewacht, ich habe niemandem was davon gesagt, auch nicht meinen Inliner-Freunden, ich habe niemandem was gesagt, das war mein Geheimnis, das ich mit mir rumgetragen habe. Und ich habe mich so gefreut.
Deine Mutter hat auch nichts gemerkt?
Die hat nichts gemerkt, die hat nichts gemerkt, die wusste auch, die wusste ein paar Wochen lang erstmal nichts, dass ich da immer hingefahren bin. Ich bin immer quasi, ich war am Skatepark kurz und bin dann einfach da hingefahren. Ich habe gesagt, ich muss was erledigen oder bin in der Stadt und bin dann wirklich da alleine hingeheizt. Und hab dann da, wie gesagt, auch Leute kennengelernt, bin da hängen geblieben, bis meine Mutter mich abends gefragt hat, wo ich war. Ich so, ich war am Kögel, am Skatepark. Nee, da warst du nicht, da war ich. Ich so, aber ich war da, dann warst du vielleicht zu lange. Die so, Philipp, ich hab mich da hingesetzt. Du warst da nicht. Ich so, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich... Ich so, ja, ich war da. Also ich saß da ich saß einen halben Tag, hab mir Sorgen gemacht, du warst da nicht, wo warst du? Und nicht, wie ich halt so war, weil meine Mama da ein bisschen fester wurde, ich so, ja, okay, ich war in Stuttgart. Also als wär's nix. Und die so, wo warst du? Ich so, ich war in Stuttgart. Was machst du in Stuttgart? Hat ich eine Großstadt, ganz alleine, bist du des Wahnsinns, das kannst du doch nicht machen. Da gehst du mir nicht mehr. Und ich so, doch, da will ich hin. Dann ging's direkt über in den Streit. Und ich so, ich will da aber hin, das ist da voll cool, da sind voll die coolen Menschen. Woher willst du das wissen? Ich so, ja, die so, warst du schon öfter da? Ich so, nein. Ich so, und dann hat mich halt selber verrannt in der Geschichte. Und dann hatte ich tatsächlich das Gefühl, jetzt habe ich meinen Traum sozusagen wieder verloren. Und meine Mama hat mir verboten, da hinzugehen, hat mir auch Skateboard-Verbot gegeben für ein paar Tage. Ich habe mich trotzdem rausgesneakt, war dann im Böbling skaten und irgendwann hat es mich gepackt, als ich dann wieder offiziell skaten durfte, bin wieder dahin gefahren. Dann hat meine Mama gesagt so, hey, das passiert kein zweites Mal, ist aber passiert. Dann hat sie mir verboten, da hinzufahren. Ich gesagt, wenn du es noch einmal machst, nehme ich dir dein Skateboard weg. Und so sehr, wie ich mit meinem Skateboard in Kontakt stand, so sehr habe ich meine sieben Sachen auch gepackt und bin gegangen tatsächlich. Und habe mich dann, bin dann zu Hause abgehauen. Ich weiß nicht, wie lange ich das durchgezogen hätte, aber nach 3 Tagen, also ich bin gleich nach Stuttgart gefahren, habe dann, da waren dann irgendwann schon Ferien, habe dann quasi bei Pascal und Joe zu Hause gepennt.
Wie alt warst du da?
Da war ich so zwischen 12 und 13. Das war eigentlich alles eine ganz kurze Zeitspanne. Ich war einfach dort gepennt.
Und
bei den Jungs.
Und wer waren die?
Die Jungs waren einfach so in meinem Alter. Wir sind alle so ziemlich gleich alt.
Okay.
Also
die waren nicht in Stuttgart, sondern die waren in Böbling auch, oder?
Nee, das waren, also, wen meint die Freunde?
Ja, ja.
Ja, die waren in Stuttgart.
Ach, das waren
also ich habe ja niemandem was gesagt. Ich habe ja niemandem was gesagt. Erst irgendwann mal, habe ich dann gesagt, so, ich war in Stuttgart zum Skaten, habe halt allen gesagt, dass es geil war, weil am ersten Mal war es mein Geheimnis. Mhm. Und dann bin ich ja nach Stuttgart gefahren, bin abgehauen von zu Hause sozusagen. Ich habe meinen Rucksack gepackt, habe Socken da rein, eine Unterhose da rein. Damals war ich noch nicht so cool mit Boxershort, weißt du? Oder mit einer Pant. Und hab alles zusammengepackt, meine Zahnbürste, ich habe allen möglichen Scheiß gepackt, wie du halt als Kid einfach deinen Rucksack packst und beschließt, jetzt zu Hause auszureißen, so, ne,
abzuhauen. Mit so einem Stock über die Schulter,
mit so einem
Sack dranhängen.
Gefühlt, ja. und bin dann dort angekommen und ich war da, für mich war das eine ganz klare Nummer, ich habe kein schlechtes Gewissen gehabt, ich war dort, ich habe meine Primetime gehabt. Und dann, nach 3 Tagen sind wir gerade vom Einkaufen gekommen und ich hatte echt viele Sachen gekauft, die ich so sonst nicht kaufen durfte. Ich hatte auch mein Sparschwein geplündert, wohlgemerkt. Also das hat jetzt noch gefehlt in der Story. Ich hatte mein ganzes Geld aus meinem Sparschwein quasi mitgenommen und das auch ganz gut eingeteilt oder jemand hat mal was, eine Schokolade mitgebracht und was, wie man sich halt gegenseitig einlädt. Das war irgendwie damals auch schon so. Und dann kommen wir vom Einkaufen zurück, fahren die Königstraße runter und ich sehe nur so auf der Ferne, so, ist doch meine Mama, oder? Ist ja nichts, meine Mama. Wir fahren weiter, ich fahre da rein und dann steht da plötzlich meine Mutter mit einem leider jetzt verstorbenen Freund von uns, der meine Mutter da hingeführt hat. Und meine Mama hat mich angeschaut, war völlig aufgelöst und jetzt, sie hat mich nicht angeschnauzt, was sie eh selten gemacht hat, aber sie hat mir komplett zu verstehen gegeben, Philipp, wir können über alles sprechen, wir können alles machen, aber bitte hau nicht nochmal ab. Die hat mich in den Arm geschlossen und hat angefangen zu weinen, aber ich musste auch weinen, weil es mir leid getan hat und hab dann gesagt zu Ma, es tut mir leid, aber ich wollte unbedingt hier hin, natürlich mit Tränen in den Augen. Ich wollte unbedingt hier skateboarden. Und da hat sie verstanden, was Skateboarding für mich bedeutet und hat mich seit dem Tag noch dazu motiviert, in Stuttgart zu bleiben und hat auch versucht, einen Weg zu finden, wie man damit wie sie damit umgehen kann, wie sie den bestmöglichen Kontakt zu den Leuten in Stuttgart aufnehmen kann, damit ich quasi weiterhin dort fahren kann, weil sie weiß, dass sie kann Stuttgart nicht nach Böbling bringen und auch nicht die Leute. Und dann kamen auch gleich voll viele, die ich da halt schon kannte, so, hey Phil, Phil, hey Phil. Und dann, weil die wussten ja nicht, dass es meine Mama ist, die dachten, wer ist diese Person und so, sind gekommen und haben Hallo gesagt, witzigerweise. Und dann haben wir uns auch so vorgestellt in diesem aufgelösten Moment und hat meine Mama gemerkt, hey krass, der hat ja schon Freunde, die war einerseits natürlich super traurig, dass ich weg war, auf der anderen Seite hat sie sich dann halt voll gefreut. Und da haben wir eine Lösung gefunden, dass ich quasi nach Stuttgart durfte. Und dann kamen sie ein paar Mal mit, die ersten Wochen und irgendwann, also wenn sie dann halt auch Zeit hatte, so, dann sind wir zusammen nach Stuttgart gefahren. In der Zwischenzeit bin ich dann auch mal nicht gefahren. Und hat dann über einen gewissen Zeitraum auch die Leute kennengelernt. Und irgendwann mal das klingt immer alles, als wäre es ein ewiger Zeitraum, aber mit 13 habe ich dann den Thorsten kennengelernt. Thorsten Frank, Filmer, Skateboarder. Und dokumentiert Skateboarding auf der ganzen Welt schon seit über 30 Jahren jetzt, würde ich mal sagen. Hat, glaube ich, das krasseste Archiv und ist auch mit diesem Marc Gonzales unterwegs und vielen anderen Skateboardern und war so auch ganz lange Zeit auch so mein Mentor im Skateboarding mit noch zwei, drei anderen Leuten, denen ich auch sehr dankbar bin. Und er hat dann auch so meine Mutter Kontakt aufgenommen und beziehungsweise musste er auch, weil wir wurden mal von der Polizei aufgegriffen, als wir dann Filmer und Thorsten Film, wie gesagt, hat uns damals angesprochen, als ich 13 war, ob wir nicht mal für so eine damals Internetseite 4Kids.tv was filmen wollen. Mhm. Wir als Kids so, ja okay, du hast eine Kamera, wir zeigen jetzt mal, was wir können. Wir konnten noch gar nichts, aber es war jetzt so, vom Format hat es irgendwie gepasst. Dann haben wir da mitgemacht und seitdem sind wir mit Thorsten in Kontakt geblieben und ich war dann mit Thorsten voll viel unterwegs und dann waren wir immer filmen und er war zu dem Zeitpunkt so 25, 26, so wie zum Thema generationsübergreifend und hat uns dann auch immer mitgenommen, so überhin. Dann irgendwann haben wir gemerkt, dass von diesem Thorsten, da kamen immer voll viele Leute so zu Besuch und dann auch so krasse Skater, die wir aus Magazinen kannten. Und wir so, hey, wer ist denn dieser Thorsten? Und irgendwann kam halt raus, so, hey, okay, der ist halt Filmer, ist mit den krassesten Leuten unterwegs und war aber völlig humble, also hat sich da jetzt nichts draus gemacht. Und er hat dann quasi mal meine Mama gefragt, ob wir nicht ob es okay ist, wenn wir auch abends filmen gehen, weil halt Magic Moment so, was der Moment, wenn es bevor es dunkel wird oder auch wenn es dunkel ist, so Night Sessions zu fahren, so dann durfte ich auch mal länger bleiben, dann hat mich in die Bahn gesetzt, meine Mutter hat mich in Böblingen abgeholt oder ich bin auch einfach alleine gefahren. Ich war schon ziemlich so outgoing und auch ziemlich viel alleine on the road. Meine Mama hat mir sehr viel auch vertraut, so, ne? Und irgendwann hat der Thorsten mit seiner WG zusammen, Christoph, Inga und Christi, die haben dann so eine Vollmacht unterschrieben, dass sie die Berechtigung, dass sie mit mir unterwegs sein dürfen, weil wenn du ja, man sieht mir natürlich an, dass ich jetzt nicht Deutscher bin, zumindest nur zur Hälfte. Und dadurch wurden wir oft auch gefragt, so, hey, gehört ihr eigentlich zusammen und wer ist denn der Mann so? Bist du mit dem, also die Polizei da hat einen guten Job gemacht und gefragt, gehört der Mann zu euch?
Weil sie uns auch halt schon so 13-Jährige mit
so einem 13-Jährigen, mit so einem 20-Jährigen, mit Vollbart, so, da fragst du dich halt auch so, okay, wer ist das? Ich glaube, heute noch weniger, aber damals war das schon so. Und dann wurden wir halt oft einfach angehalten und dann hat er gesagt, so, wir müssen eine Lösung finden. dann gab es die Vollmacht und so kam der Stein ins Rollen, dass wir dann auch mal über Stuttgart hinausgefahren sind, dann bin ich Contests mehr gefahren und ich war dann auch in einzelnen Videos drin, so in deutschen Skateboard-Videos, dann gab es dadurch auch so ein bisschen so eine Bekanntheit gestiegen, habe ich irgendwann einen Sponsor bekommen, auch meine ersten Sponsoren und meine Mutter hat dann gecheckt, dass das Skateboarding mir A, einen Halt im Alltag gegeben hat und auch so eine Zukunftsperspektive auch und etwas ist, worin ich voll aufgehe und wofür ich einfach auch nicht viel brauche, außer Skateboards. Und mein Traum war es dann, als ich habe ja vorhin erzählt, zu Beginn von unserem Gespräch, dass wir aber nicht so viel Kohle hatten, als ich dann gemerkt habe, so mit Thorsten, es gibt die Möglichkeiten, auch Sachen kostenlos zu bekommen, habe ich schon auch daran gearbeitet, um dann auch wirklich gesponsert zu sein und war jetzt nicht so ein Try-Hard-Kid, das dann alles dafür gemacht hat, aber ich habe schon sehr viel gegeben, um dann auch da mehr gesehen zu werden. Und dann und da durch die Escape-Videos hatte ich sozusagen dann schon echt einen ganz guten Zugang. Und es gab halt einen Skate-Shop in Stuttgart, der mich dann unterstützt hat, die Hot 11 damals.
Am Anfang findet man es einfach nur geil, mal ein T-Shirt kostenlos zu kriegen oder mal einen Satz Rollen oder
Sticker.
Ja, genau.
Oder gebrauchte Rollen von deinem Superhero, von deinem Childhood Hero sozusagen.
Ja, ja.
So ein Gesetz braucht gebrauchte Rollen am Spot von dem abzustauben. So, das war voll geil.
Auch, so an richtig Geld denkt man ja noch gar nicht.
Ich wollte einfach nur skaten. Ob das mir Geld gebracht hat oder nicht. Ich wollte einfach nur skaten. Und natürlich siehst du dann in den Skate-Videos auch die ganzen Spots und willst dann auch die ganzen Spots im Skaten können, die du halt eben kennst, ja. Also die du aus den Videos kennst. Und dann dafür brauchst du Geld und dann hast du halt deine Sponsoren gehabt, die dir halt dann auch das alles ermöglicht haben. Ich glaube, man hat sich da einfach gegenseitig unterstützt, genau.
Ja. Und war das damals dann schon so, wenn du dann auch Contests gefahren bist, dass man da auch Preisgeld bekommen hat? Oder war das noch so, ja, du kriegst dann eben ein neues Deck und vielleicht ein paar Achsen oder sowas?
Das gab's natürlich auch. Es gab natürlich so, ich sag mal, Dorf-Contests, wo du dann eher so, wo eher Sachpreise, wie du sie gesagt hast, du freust dich über eine Rolle, du freust dich über ein T-Shirt. Das ist auch bis heute hin so. Also das hat sich nicht verändert. Ich glaube, da geht's auch mal gar nicht darum, was es jetzt genau ist, sondern einfach darum, dass du mit deinem Skaten einfach vielleicht auch mal einen guten Moment hattest und Leute dich dafür appreciaten und dich auch hypen so und dir so eine, die auch was schenken dann dafür. Ich glaube, als Kid, ja, ich glaube, du freust dich einfach über alles.
Ich bin ja auch mit den Inline Skates dann auch ein paar Contests gefahren, auch wenn ich ja bei Weitner nicht so gut war oder sowas. Und bis auf einen Contest war ich auch mal der Jüngste.
Mhm.
Und das Coole war halt, das waren jetzt keine so großen Contests, wo irgendwie hunderte Leute mitgemacht haben, sondern nur so ein paar. Das heißt, die da was bekommen. Und ich weiß noch, ich habe mal ein T-Shirt bekommen und dann mal eben irgendwie Grindplates gab es damals bei Inline Skates noch, weißt du, wo man die Achsen reingeschraubt hat. Und einen Satz Kugellager habe ich mal bekommen gehabt und eben halt auch immer die ganzen Sticker und so. Die habe ich heute noch. Das ist total geil. Ich habe mir echt so dann teilweise so einen ganzen Stapel Sticker genommen, die habe ich heute noch. Und ich fand das einfach voll geil. Also ich wollte auch einfach nur skaten damals und dann einfach zu skaten, wenn dann laute Musik dabei noch war, die ich auch noch cool fand, irgendwie Guano Apes, Open Your Eyes oder die Offspring.
Linkin Park.
Linkin Park gab es damals noch nicht.
Noch nicht?
Als ich geskatet bin, war das noch nicht. Das kam dann erst ein paar Jahre danach dann. Aber auf jeden Fall dann halt auch noch Publikum zu haben, die halt zuschauen und dich dann anjubeln. Da wird halt gesagt, und jetzt als nächstes kommt der und der, so und so viele Jahre alt. Und dann jubeln die Leute, stehst oben auf der Halfpipe, voll Zitterst. Geil. Ja, und voll geil einfach. Und dann kriegst du auch noch was danach. Fand ich voll geil, weißt du? Hat richtig Bock gemacht, auch wenn ich irgendwie kaum was konnte, so, aber trotzdem, die Leute fanden es einfach nur cool, dass ein kleiner Junge da so hin und her fährt in der Halfpipe und halt irgendwas probiert, so, also deswegen, aber.
Ja, das ist definitiv ein richtig, richtig cooles Gefühl, so, was, also dieser komplette Zirkus kann einfach auch richtig Spaß machen, aber das erste Mal habe ich auf jeden Fall hart gezittert, das weiß ich noch.
Ja,
bin losgefahren, ich konnte einfach, deswegen, hast du nicht gezittert, als du?
Ich weiß noch, beim allerersten Mal.
Die ersten Male, dass sie so unwohl war und du so dir übel geworden ist, hast du gar nicht gehabt, so Lampenfieber?
Ich stand oben auf der Halfpipe und das war die Halfpipe, die ich eh jeden Tag gefahren bin damals. Das heißt, das war schon mal das so Gewohnte. Es waren auch fast Leute da, die ich auch kannte, also die auch mitgefahren sind. Noch ein paar andere natürlich. Aber ich weiß noch, ich stand da oben und alle gucken mich an. Und ich stand auf dieser Extension, also nochmal die extra Erhöhung. weil ich halt den Schwung gebraucht hatte, weil ich ja so klein und leicht war und eben nicht so viel Power hatte, um halt hinten auch ein bisschen rauszuspringen so. Und ich stand da oben und ich war voll aufgeregt so, weil dann halt eben auch die Musik noch kam, weißt du so, und dann, ja doch, ich war schon aufgeregt, aber es, ich fand's geil, also ich fand's einfach geil.
Ja.
Aber da ist auch jeder irgendwie anders so, es gibt ja Leute, die performen besser, wenn dann Leute gucken und alle auf dich achten und andere halt sind eher extrem aufgeregt und so und deswegen ist jeder auch unterschiedlich so. Als Klassenclown fand ich es wahrscheinlich ganz geil eigentlich damals. Aber
im richtigen Mittelpunkt zu stehen, so mit Ansage sogar. So, nächster Starter aus
damals, ich weiß schon gar nicht mehr. Damals in Gottenheim, ja.
Gottenheim. Okay. Ich würde mal sagen, wir lassen es dabei.
Ja, ja, genau. Okay. Geh mal auf deine Contests, weil glaubst du, bist du so richtig Contests gefahren, dass es dann wirklich auch so ein Ding war, okay, ich mache jetzt nicht nur hier und da mal mit, sondern okay, ich mache bei den ganzen Contests hier auch richtig mit und bin dann auch gut. Und glaubst du, dass du zu dem Zeitpunkt dann damals auch diese Chance, wenn es sie gegeben hätte, mit ich könnte in so einen Landeskader, ich könnte in den Bundeskader kommen und ich könnte potenziell zu ein bisschen spielen gehen, hättest du das damals vielleicht gemacht, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest?
Die Frage kann ich nicht beantworten. Weißt alles, was ich jetzt sagen würde,
okay,
weil ich hatte so eine gute Zeit, Skateboard zu fahren, auch so wie wir gefahren sind, wohin wir gereist sind, ob das mit Freunden war oder mit anderen Freunden aus Skate-Teams auf einer Skateboard-Tour, nee, ich kann es ehrlich gesagt nicht beantworten. Also es war immer einfach eine geile Zeit und ich kann jetzt auf jeden Fall sagen, wenn ich damals gewusst hätte, was man präventiv tun kann, um sich nicht zu verletzen oder weniger zu verletzen und dem ein bisschen vorzubeugen, dann hätte ich wahrscheinlich, wäre ich auf den Zug definitiv aufgesprungen. Aber das war nicht der Fall. Deswegen weiß ich heute, was ich weiß.
Ja, ja. Und,
genau, aber ich bin Contest gefahren, auf jeden Fall. Wir sind schon von Stadt, zu Contest, aber auch gar nicht mal. Es ging jetzt wirklich nicht nur so ums Gewinnen, sondern es war einfach diese, das ist ja wie man sagt, das ist vielleicht echt ein banales Beispiel, aber wer fährt schon gerne 6 Stunden nach Berlin oder 6 Stunden irgendwo anders hin im Auto? Aber wenn du die 6 Stunden mit einem Freund zusammen oder einer Freundin oder auch in der Crew so unterwegs zusammen, ist gar nicht das Ankommen dort geil, sondern einfach die ganze Autofahrt. Ist einfach richtig cool. Man unterhält sich, man hat nochmal so eine andere qualitativ wertvolle Zeit und hochwertige Zeit. Und das ist sowas, das war so das Gesamtpaket, dieses Dahinfahren, Leute treffen. Es gab auch viele, die kanntest du nur von dem Contest. Die hast du immer auf diesem Contest getroffen. Und das wissen wie so eine Festival-Community. Nur, dass da keiner die Helga sucht.
Mhm. Ja.
Aber man sich immer verabredet hat, so danach irgendwie nach dem Contest noch im Hotel abzufeiern oder von dort aus noch woanders hinzugehen, dann war meistens auch, also wir sprechen gerade schon so von Deutschland Skateboard Contest oder European Cup, sowas, wo du dich dann auch noch verabredet hast, woanders hinzugehen. Oder es war von den Sponsoren schon was organisiert oder es gibt auch Skateboard-Messen sozusagen, die dann auch mit einem Skateboard-Event verbunden sind natürlich. Und da ist es auf jeden Fall so, dass dann auch immer von den jeweiligen Brands dann was organisiert ist. Dann kannst du welche zum Beispiel, die jetzt für den Schuhsponsor gefahren sind, dann die anderen für den. Dann hat die Schuhmarke hat was organisiert oder das Clothing-Brand hat was gemacht. Dann hatte irgendjemand irgendwo Freimarken für Bier, Freimarken für Essen oder es gab all over, so alles kostenlos. Und dann bist du auch immer so mit Vitamin B noch irgendwo reingekommen, dann war eigentlich schon komplett Einlassstopp und dann kommst du mit so einer Gruppe von 20 Skatern, die alle irgendwo in einem anderen Team waren, dann so, hey, aber die müssen alle noch rein und ruft der Teammanager an drin und dann gehen alle rein und zwar schon, also dieses gesamte Paket war einfach geil, so man hat sich immer wieder überall getroffen oder ist mit Leuten auch in Kontakt geblieben.
Mhm.
Ich frage mich immer, wie es gewesen wäre, wenn wir damals schon so WhatsApp, Instagram und das Ganze gehabt hätten, wie viel krasser es hätte sein können, aber ich würde auch gar nicht die Zeit tauschen, weil wie gesagt, das hat damals schon alles funktioniert. Ich wünsche mir auch oft mal eine Zeit ohne diesen ganzen Social Media, Instagram, WhatsApp, Schmarrn. Es hat Vorteile, es hat aber auch viele so Nachteile, aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen eigentlich.
Ja, also vielleicht ganz kurz, ich denke, weil ich ja das mit dem Tricken auch miterlebt habe, eben vor dieser ganzen wirklichen Facebook- und Instagram- und YouTube-Zeit und sowas, wo es dann eben vielleicht nur Foren gab oder halt dann auch diese Treffen, wo man sich dann halt in irgendeiner Stadt getroffen hat und dann hat jemand eine Sporthalle organisiert und dann waren da 20, 30 Leute, man hat dann zusammen trainiert so. Ich habe das Gefühl, dass es heute theoretisch ist alles besser vernetzt, aber dadurch auch alles viel oberflächlicher geworden, weil man halt eh die ganze Zeit in der Story bei dem sieht, was der gerade macht und so. Und man dadurch halt viel weniger so diesen direkten Kontakt oftmals auch hat. Und das Ganze, weil es halt so globaler geworden ist auch, diese kleinen Communities so hier direkt so, weißt du, auch im eigenen Land vielleicht oder in der eigenen Stadt und sowas, gar nicht mehr so krass geworden sind, weil halt irgendwie jeder mit jedem Kontakt haben kann, so einfach und so, weißt du. Also irgendwie hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ist ja auch egal.
Ja, also das kann ich jetzt beim Skaten tatsächlich nicht so sagen. Also okay. die ganzen Crews, die es hier gibt, die gibt's auch mit den Leuten aus dem Ausland oder wenn Leute, ich meine, Stuttgart ist eine große Skate-Stadt geworden und Stuttgart hat durch ihre Architektur einfach mit die geilsten Skatespots und auch in unmittelbarer Nähe. Also du fährst mit deinem Board 5 Minuten in die Richtung, 1 Minute in die andere, 2 Minuten darüber und du hast immer überall Skatespots. Allein wir haben so super Boden überall, also unser Flat hier in Stuttgart ist so, geh mal nach London oder geh mal, weißt du, in andere Länder, wo einfach nicht so eine, wo die Straßen vielleicht nicht so geil sind. Ist schon eine prädestinierte Skate-Stadt geworden auf jeden Fall und auch viele kommen auch hierher, um hier so Tricks für ihre Parts zu filmen. Mhm. Ich kann zum Beispiel jetzt aktuell sagen, dass einer jetzt am Wochenende nach Stuttgart kommt, um hier Geschichte zu schreiben. Es gibt so ein richtig fettes Double-Set, nennt man das, ist quasi zum Beispiel, nur als Beispiel, 6 Stufen mit einem Flat in der Mitte, also ein bisschen Abstand in der Mitte zwischen der nächsten Stufe. Also was ich sage, mal 1 Meter oder 2 und dann nochmal 6 Stufen. Mhm. Und das nennt man Double-Set. So, bei einem Single-Set sagt man einfach nur Stufenset, da sagst du nicht Single-Set. Und er will quasi dieses komplette Stufenset, ich sage jetzt nicht, wobei ich kann es sagen, weil dann ist vorbei. Ich kann es nicht sagen, weil wenn er doch einen anderen Trick macht, wäre es blöd, aber er will dort einen richtig fetten Trick machen. Und zuletzt hat da Daniel Ledermann, auch bekannt als der German Hammer King, also könnt ihr mal schauen, der hat, der ist bekannt dafür, dass er große Sachen fährt. Und der hat da so Backside-Kickflip gemacht. Das ist quasi so ein 180-Grad-Drehung nach hinten mit dem Skateboard. Also machst du erst einen Ollie, springst ab, drehst 180 Grad und machst dann quasi noch einen Kickflip dazu. Mhm. Also 180-Kickflip sozusagen, Backside. Und da runter gemacht. Das war auf jeden Fall, das ging auf jeden Fall auch definitiv in die Geschichte ein. Und so gibt's einzelne Geschichten, die in Stuttgart geschrieben wurden. Auf jeden Fall. Es gibt wirklich bekannte Stufensets, Treppengeländer, Curbs, Bordsteinkanten. Also es gibt wirklich super viele Spots, die in der Welt bekannt sind und Skateboarding da draußen auch gesehen wird. Ist auf jeden Fall richtig nice, ja.
Hast du in Stuttgart dir damals dein Knie verletzt?
Ich habe mir in Stuttgart das erste Mal, 2009, habe ich mir in Barcelona mein Knie verletzt.
Okay.
Dann war ich in Barcelona, war ich mit Adidas unterwegs und dann war ich 2 Wochen mit Adidas on the road und ich bin damals noch für Carhartt gefahren, Carhartt Europe, und die hatten dort einen ihrer Hauptsitze sozusagen, also das Office war dort, Marketingbüro. Mhm. Und ich war dann quasi dort und hatte halt, es gab von Adidas ein Apartment, das für 3 Monate hatten wir das. Und ich war eigentlich nur für 2 Wochen mal dort, war im Deutschland-Team und durfte dann mal 2 Wochen dahin und dann bist du halt da unterwegs gewesen und bist auch an der Straße gefahren. Der Thorsten war mit dabei, hat gefilmt, dann damals auch noch der Michael Rathgeb hat da auch gefilmt, genau. Wir waren da on the road und dann war ich mal in dem Carhartt-Office und da meinten die so, hey, willst du nicht noch ein bisschen länger bleiben? Hier ist ein bisschen Budget, kannst ein bisschen bleiben, so bringst einfach deine Belege vorbei. Hast keine Eigenkosten, wenn du da schlafen kannst in dem Apartment, easy going, gehst ein bisschen Film, machst ein bisschen Fotos, weil davon lebt es ja, die ganze Sponsoring-Geschichte, dass man halt, das ist nicht so easy gewesen, wie ich mache jetzt mal einen Instagram-Post und dann hat man gesehen, was ich anhab, sondern du, also let's skateboarding, do the talking und so der Rest war dann halt so, wie du gekleidet warst. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, auch länger zu bleiben und war dann auch voll lange dort. Dann habe ich mir quasi das Kreuzband gerissen, am letzten Tag von unserer...
Immerhin letzter Tag.
Letzter Tag oder so kurz vor irgendwie sowas war das.
Das Blödeste ist doch, wenn du irgendwie mit einem Sponsor vielleicht so eine längere Tour machst durch vielleicht ganz Europa und direkt am ersten Spot dich dann verletzt.
Ja.
Das ist doch richtig mies dann.
Auch schon passiert.
Ja, bestimmt. Also
so nach Berlin gefahren, aus dem Auto gestiegen, einen Trick gemacht, umgeknickt, ciao. Sommer vorbei.
Ja. Mies.
Genau, und dann waren wir waren dann dort noch 2 Tage oder 3 Tage und ich hatte dann echt, das war richtig mies, weil da war die Versorgung einfach minus, so du sprichst die Sprache nicht, bist dann da im Krankenhaus. Englisch oder Deutsch war auch schwer mit vereinzelten Mitarbeitern dort Und dann hatte ich auch sozusagen verlangt, dass ich nicht dort operiert werde, sondern, was heißt verlangt, aber ich habe halt gesagt, ich möchte in Deutschland operiert werden. Ich habe da meinen Orthopäden, ich will zu dem gehen, es war so der Arzt meines Vertrauens. Ich wollte nicht, dass mich dort irgendjemand operiert, und ich habe dann auch mit dem telefoniert. Und er hat gesagt so, hey, lass dir auf gar keinen Fall Flüssigkeit aus dem Knie ziehen. Das machen die immer ganz schnell. Aber das macht man bei so Verletzungen scheinbar irgendwie öfter. Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Auf jeden Fall soll ich das eben nicht dort machen lassen, sondern wenn ich noch ein bisschen warten kann, soll ich dann gucken, dass, wenn es nichts zu schlimm ist mit dem Fliegen, dass ich dann gucke, dass ich dann mir Ibuprofen irgendwie reinmache und dann quasi fliege, damit ich, weil das Knie schwellt ja nochmal ein bisschen an in der Luft, oben, dass ich dann eben zurückfliege und dann mich dort behandeln lasse. Und so habe ich dann auch gemacht. Und der Arzt war richtig pissed, der hat mir nicht mal Krücken verschrieben.
Oh,
ich habe nicht mal Krücken bekommen dort. Aber wie es der Zufall so will, waren wir abends on the road. Ich konnte natürlich nicht zu Hause bleiben beim Kreuzbandriss. Ich bin dann, ich bin mich auf dem Skateboard zur Bar geschoben sozusagen. Es ist so, auf dem Skateboard haben die mich mit in die Bar genommen. Und auf dem Weg dahin habe ich so ein Pärchen gesehen, das so unterwegs war, und das Mädel davon hatte Krücken. So graue, starre Dinger. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt zugelassen waren. Und dann habe ich, also nach heutigem Standard. Und dann habe ich so, nur aus Witz, ich so, hey, sorry, can I get your crutches? Und die gucken mich so an, die so, what? Ich so, die sieht mich so, oh, what did she do? Und dann haben wir so ins Gespräch gekommen, voll das coole Pärchen. Und dann waren wir so kurz vor deren Haus und die so, ja, ja, kein Problem, ich habe eh neue zu Hause, du kannst die haben. Dann habe ich ihre Krücken bekommen, voll geil. Und bin dann so, hatte ich so noch ein paar Tage Krücken, genau, und bin dann so nach 4 Tagen oder so nach Hause geflogen. Da war das Knie am dicksten, das war so ekelhaft. Und auch dieses nicht stillhalten und nicht zu Hause bleiben hat natürlich dazu geführt, dass ich erst recht Schmerzen hatte. Und dann kam ich aber hier an, es war super. Und der zweite Kreuzbandriss war dann Ende 2015, und dann wurde ich ja im Februar 2016 operiert. Da hat man auch gewartet, habe ich nochmal auftrainiert, auch damit ich quasi, sag du es bitte. Also präoperatives Training, um dann nach, also einen postoperativen besseren Heilungsverlauf zu haben.
Genau, ja. Genau. Aber meine Frage jetzt eigentlich, bist du jeweils in Barcelona und in Stuttgart auch an den gleichen Spot wieder zurück und hast den Trick dann gelandet, bei dem du dich verletzt hast?
Also der erste Trick, wo ich mich verletzt hatte, war ein Warm-up-Trick.
Okay. Also da ist relativ egal, so.
Ja, ist egal, und auch der Spot war jetzt keiner, wo du, das war so voll aus Jux, aus Just for Fun, wir sind da angekommen und dann so Lam, mein Freund, wollte da einen Trick machen, da war auch der Olli dabei, Olivier, genau, und wir waren dann da am Skaten und ja, Lam ist da halt wie runtergehüpft, wie er alles so katzenmäßig gemacht hat, der ist einfach geboren zum Skaten, so, der hat echt damals auch schon die krassesten Sachen gemacht, auch fette Videoparts gedroppt, also diagonal, Adidas Part. Wenn ihr Bock habt zu schauen, was Skateboarding bedeutet, dann ist das einer der auf jeden Fall All-Time-Favorite-Parts für viele. Auch für mich. Und der ist da runtergegriffen, hat Olli gemacht. Mir gesagt, okay, wir machen jetzt alle nacheinander einfach den Olli darunter. 3 Personen. Dann Lem springt ab, ich springe ab. Nicht geschafft, nochmal zurückgegangen. Lem springt ab, schafft's. Ich springe ab, nicht geschafft, nochmal zurückgegangen. Beim 3. oder 4. Mal abgesprungen. Es war auch ein Double-Set, aber jetzt nicht so groß. Keins zum Geschichte schreiben, aber eins, dass es auf Kamera auch gut aussieht und dass man auch, ja, auch nicht so eine Schwierigkeit auf jeden Fall hat. Abgesprungen, unten so Kopfsteinpflasterboden gefühlt. Gelandet, stecken geblieben, so mein Knie verknackst und direkt gemerkt, da ist irgendwas. Ich hab's richtig gehört, wie so, kennst du dieses Gefühl, ne? Dieses Schnappen. Und dann war mein Kreuzband durch, ich konnte aber noch nicht gar nicht sagen, was es war. Ich hatte zum ersten Mal was am Knie so richtig, außer Prellungen. Und hab dann gemerkt, dass irgendwas ist da gerade gesnappt, so irgendwas ist da. Und dann Lam hat erstmal gelacht, weil er so drüber lachen musste, wie ich hingefallen bin. Er hat so zurückgeguckt und hat gesehen, wie ich hingefallen, muss erstmal lachen. Dann haben alle irgendwie gelacht, ich musste dann auch lachen und war so, oh shit. Und dann, naja, und aus diesem Lachen wurde ziemlich schnell ein Schmerz. Und da bin ich, und ich habe gemerkt, ich kann auch auftreten, das geht noch, aber es tut voll weh. Und wir waren aber ziemlich weit oben auf dem Berg und ich war so, okay, wir müssen jetzt, ich muss jetzt ins Tal fahren sozusagen, damit ich nachher nicht so weit humpeln muss. So, ich kenne das Humpeln ja schon von anderen Verletzungen. Und dann sind wir noch auf der Straße, so ein Downhill gefetzt, ich mit meinem gerissenen Kreuzband aufs Board gestiegen und dann da so, aus dem Stehen quasi dann so runter ins Sitzen. Und ich glaube, in dem Moment ist wahrscheinlich nochmal irgendwas kaputt gegangen, ich weiß gar nicht. Aber ich bin dann so aus dem Stehen, habe ich mich ins Sitzen begeben und bin dann so auf dem Arsch mit angewinkeltem Knie, so Vollspannung, da runtergeheizt. Hätte ich damals gewusst, was es bedeutet, hätte ich es nicht gemacht.
Oh Mann.
Aber bin dann so da runtergeheizt, kam da unten an und es war echt schmerzhaft, genau. Und dann waren wir die nächsten Tage eigentlich, den nächsten Tag zu Hause, dann mal abends aus. Mhm. Ja. Also völlig bescheuert, genau.
Und das in Stuttgart, das war dann schon so ein harter Trick für dich, den du machen wolltest und dabei dann verletzt wieder.
Ja, ich habe mir mittlerweile auch sagen lassen, dass der Trick, den ich davor da schon gelernt habe, ein halbes Jahr vorher, dass der eigentlich viel krasser war als den ich danach probiert habe.
Okay.
Also, aber für mich persönlich war das halt so in meinem Kopf, mein Kunstwerk sozusagen, meine Tricks, meine Art, mich zu zeigen mit Skateboarding. Ich wollte diesen Trick da unbedingt machen, so ein Fiveo nennt man das quasi, so mit der hinteren Achse stehst du quasi auf der Kante mit der Tail, also mit deinem hinteren Stück vom Skateboard stehst du auf der Kante und das vordere steht so in die Luft nach oben.
Mhm.
Bisschen wie man auf so eine Mistgabel draufsteigt und dann vorne der Hebel hochkommt, so muss man sich's vorstellen. Und mit dem Teil stehst du dann quasi auf der Kante und grindest sozusagen. Und das war eben so ein Spot, wo du bist abgesprungen, hattest dann erstmal so ein, würde man sagen, so einen halben Meter Distanz, bist aber von so einem Ratterboden angefangen, also so Kopfsteinpflaster ein bisschen. Mhm. Also von einem cleanen Boden auf Kopfsteinpflaster war so ein kurzes Stück und dann kam noch, glaube ich, so eine Dohle und dahinter ist dann quasi die Mauer, auf die du draufspringen wolltest. Und der Punkt, an dem ich abgesprungen bin, musste ich so vielleicht 30 Zentimeter hochspringen oder vielleicht 50 Zentimeter hochspringen. Und wo ich gelandet bin quasi, das war dann so einen halben Meter ungefähr weg, auch 50. Und hinten der Drop quasi war nochmal so, ich glaube, 2 Meter ungefähr.
Mhm.
Das heißt, ich bin abgesprungen, wollte ein Stück grinden. Das Stück, das ich grinden wollte, ist nur so eine, steht quasi aus einer Mauer so ein Stückchen raus.
Mhm.
Das ist echt nicht lange und auch das ist die Kunst an dem Spot. Der Fiveo an sich, der Trick ist nicht die Kunst generell. Das ist jetzt, ich sag mal, eigentlich ein Standardtrick, den man so lernt auch. Nur den dort zu machen mit den Gegebenheiten und der Höhe dann mit dem Drop-Off am Ende macht so schwer und du hast auch oben gar nicht viel Platz für deine Schuhe gehabt. Du musst auf ganz viele Sachen achten. Und ich bin dann quasi draufgesprungen. Es hatte schon so angefangen zu nieseln. Oben war es ein bisschen rutschig und ich war so, bin dann einmal richtig mies geslammt, als ich dann so draufgesprungen bin, richtig. Bin aufgestanden und ich habe echt richtig Schmerz gehabt. Ich war so, oh, ich bin unkaputtbar. So in meinem Kopf habe ich mir gedacht, habe einmal geschrien wie so ein Verrückter, weil ich unbedingt diesen Trick stehen wollte. Wir haben gerade was gefilmt für so ein Edit. Und ich wollte unbedingt noch diesen Trick da drin haben. Und du willst ja auch nicht aufhören, ne? So, du willst einfach weitermachen. Und dann bin ich da nochmal hoch. Und die Jungs waren so, hey, bist du dir sicher? Es ist ein bisschen rutschig. Und ich so, hey, fuck it, ich mach den jetzt. Bist du ready? Man kommuniziert immer so, ready? Und dann sagt der andere, ready? Ja, dann checken, dass keine Autos kommen. Das sind so mehrere Faktoren und so Sachen, auf die du achten musst. Und dann so, okay, go. Und mich losgerannt, angeheizt, war ein bisschen zu schnell, ein bisschen übernommen. Und es war schon so ein bisschen slippery bei der Anfahrt, auch so beim Anschucken habe ich schon gemerkt, mein Fuß rutscht so ein bisschen weg, so fuck it, einfach weitergemacht. Und das war eigentlich das erste Zeichen, zu sagen, so stopp, aber nee, der gute Phil will unbedingt den Trick machen, springt drauf. Bin auch drauf gekommen, aber stecken geblieben, nach vorne gefallen und bin dann quasi mit so fast gestrecktem Bein unten aufgekommen und bin dann so weggeklappt. Und das war dann so ein bisschen eine echt miese Geschichte, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade geplant, mal so, das war so, ich weiß, ich glaube, es war 17. Oktober, als es passiert ist, 2015. Und ich wollte so über den Winter und so ein bisschen, ich hatte ja außer Skaten nichts mehr groß gemacht. Ich war einfach nur skaten, 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 skaten. Und wollte eigentlich so eine kleine Europatour machen und dann Leute besuchen, filmen gehen, skaten gehen, Fotos machen, produktiv sein. Alles schon organisiert, schon meine Sponsoren gefragt, ob das möglich ist, dahin zu gehen, ob sie mir die Freigabe sozusagen geben oder mich da eben auch so weitgehend unterstützen können. Und dann war so in dem Moment, als ich auf dem Boden lag, habe ich gemerkt, mein Traum ist hier jetzt mal kurz geplatzt, weil ich kannte die Verletzung, ich hatte diesen Kreuzbandriss schon und ich wusste genau, okay, das wirft mich jetzt so weit zurück. Und dann kam natürlich Selbstzweifel. In dem Moment, da ist so viel abgelaufen in meinem Kopf. Ich glaube, jeder Sportler da draußen, der mich gerade hört, weiß genau, was es bedeutet, wenn man sich verletzt und sich Ziele gesetzt hat. Und überhaupt nicht mehr skaten zu können, war dann so komplett. Ich meine, du hast jetzt keine krasse Krankheit oder so, aber es nimmt dich raus und du hast eine Leidenschaft für etwas entwickelt. Und in dem Moment hast du richtig Leiden geschafft, auf jeden Fall. Ja. Das war definitiv. Und dann war es für mich klar, so, okay, jetzt bin ich komplett raus, jetzt bin ich komplett am Arsch. Und so kam ich dann auch durch den Paul quasi, bei ihm war ich bei der Physio, er hat am OSP angefangen,
ja.
Bin zum OSP gekommen, hab dann da Physio gehabt und durch ihn bin ich dann quasi auch mal mit auf die Trainingsfläche, glaube ich. Und er hat auch gemeint, hey, vielleicht kannst du auch hier dein Training absolvieren, es gibt den Damien und andere Sportwissenschaftler hier im Haus, vielleicht kann man das ja mal angehen. Und dann kam auch Thorsten mit ins Spiel und wir filmen das und. Und so kam es von einem zum nächsten und jetzt sitzen wir heute hier und ich habe die Möglichkeit, mit dir über mein Leben zu sprechen.
Ja, ja.
Danke dafür.
Jetzt noch die Frage, hast du den Trick an dem Spot nochmal gemacht? Weil ich glaube, für viele, gerade beim Skaten ist es dann so, ich habe da noch eine Rechnung offen.
Mhm.
So, ich muss dann nochmal hin. Und entweder ist es so dieses eine komplett, ich muss dann nochmal hin, damit ich endlich Ruhe habe damit. Oder andere sagen, nee, das muss überhaupt nicht sein, ich mache den einfach da gar nicht mehr.
Also ich glaube, dieses Lernen Nein zu sagen, ist auf jeden Fall auch etwas, das es mit sich bringt. Ich habe bisher aus Respekt davor, mich nochmal zu verletzen bei dem Spot, einen Trick noch nicht gemacht. Und ich muss auch sagen, ich bin auch seither, also ich war dann ja trainiert und war wieder fit irgendwann, mir ging's gut, ich konnte skaten, aber ich wollte nicht mehr unbedingt den Trick schaffen. Ich wollte ihn noch schaffen, um diese Blockade aus meinem Kopf zu bekommen, weil alles, was in die Richtung geht, so von der Skate-Art her, war dann schon ein bisschen mit einem negativen Gefühl verbunden oder behaftet. Und im Skaten ist ja ganz viel so, dass du, ich glaube, auch bei anderen Sportarten, es geht ja auch immer darum, deine Ängste zu überwinden. Ich glaube, jemand, der in den Ring steigt und der kann der baddest guy on planet Earth sein. Und er steigt auch in den Ring und weiß nicht, ob er lebend rauskommt vielleicht. Oder da kann so viel passieren, was. Und so ist es auch für mich gewesen, dass ich einfach so, oder so ist es auch im Skaten, dass du immer wieder an Punkte kommst, wo du größere Sachen springst, wenn du jemand bist, der größere Sachen springt. Oder auch Leute, die kleinere Sachen fahren, die dann vielleicht Angst davor haben, sich zu verzetteln, umzuknicken. Es sind halt einfach Ängste da. Und ich habe diese Ängste nie nicht mehr so richtig überwinden können, wie in der Vergangenheit, dass ich gemerkt habe, okay, ich steig das nicht mehr einfach so weg, so. Erster Kreuzbandriss, nach 3 Monaten stand ich wieder auf dem Board, bin ein bisschen rumgeheizt. Da hatte ich auch eine ganz coole Betreuung und auch schon mit Paul gearbeitet und auch schon, das ist schon echt, also der hat ja davor in einer anderen Praxis gearbeitet noch früher. Und irgendwann da später dann so Paul kennengelernt, so richtig. Definitiv war es auf jeden Fall so, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann nicht mehr das abrufen, was ich mal abgerufen habe, und ich lasse mir damit einfach noch ein bisschen Zeit.
Mhm.
Dann ist Zeit vergangen, dann habe ich mich wieder verletzt gehabt, dann wieder irgendwie mit Bänderdehnung oder dies oder das, und hatte dann auch nicht mehr so den Drive, den Trick nochmal zu stehen. Und ich hatte ja schon vorher den Nose Grind gemacht, sozusagen Tail ist hinten drauf, Nose ist quasi der vordere Teil von der Achse und der hintere Teil hoch wie die Mistgabel, und den habe ich da schon gestanden gehabt, davon gab es auch ein Foto, eine Videoaufnahme, alles schon gemacht. Und dann dachte ich, hey, vielleicht muss ich mich damit einfach erstmal zufrieden geben, aber in meinem Kopf ist der Trick immer noch präsent und ich kann da auch nicht vorbeifahren, ohne dass ich drüber nachdenke, den Trick noch machen zu wollen. Ich denke nicht immer automatisch an die Verletzung, wenn ich da vorbeifahre. Für mich ist diese Teilverletzung, das war jetzt so part of the game, das gehört dazu, aber ich fahre da vorbei und denke mir, ich habe da noch eine Rechnung offen, Und so hat man viele Rechnungen offen als Skater in der Welt. Also, weil du hast, bestenfalls schaffst du deine Tricks immer überall, aber du gibt einfach auch das mal bessere, mal schlechtere Tage. Und das zählt übrigens auch für Olympia. Also wenn du da mitfährst, kann sein, du hast einfach einen Scheißtag, kannst noch so konsistent fahren. Es kann sein, an dem Tag läuft es einfach nicht so gut und dann kannst du sozusagen der beste Skater sein. Aber, also in Anführungsstrichen, bester Skater. Aber verkackst halt deinen Run, weil du einfach nicht in dem Mood bist, weil du die Kraft nicht hast, weil du whatever it is. Und so ist es halt auch da. Und ich, ja, also ich hader noch mit der ganzen Geschichte, aber ich, wer weiß, vielleicht ergibt sich das ja nochmal, dass sich das ergibt, dass wir da hingehen, ein Foto machen, filmen. Vielleicht ist es mir wichtig, genug noch abzuschließen.
Ja. Ja, also ich kann's schon verstehen, dass man da immer noch dieses Ding hat, es juckt mich irgendwie noch, das ist da noch drin in mir und ich will das eigentlich noch so schaffen. Auch wenn es an sich ja eigentlich komplett egal ist. Also so an sich, es gibt keinen Grund eigentlich, warum du es machen musst. So.
Genau, ich musste auch nie irgendwas machen.
Und niemand anderen juckt es wahrscheinlich auch so, weißt du? Aber du für dich weißt, da gibt es ein Risiko und ich habe da schon mal mich krass verletzt auch und so, aber ich muss einfach, ich will das einfach nochmal irgendwann machen. Ja. Und dann, ja, dann ist halt so.
Dann ist es so, ja. Aber ich habe auf jeden Fall noch offene Rechnungen und ich bin auch guter Dinge mit meiner Knieverletzung jetzt, beziehungsweise ist eher eine Spätfolge. Ist jetzt nicht durch irgendwie einen Sprung ausgelöst. Ich habe nur gemerkt, dass ich da ein bisschen Schmerzen habe und bin dann halt mal zum Orthopäden nach ein paar Wochen, weil ich gemerkt habe. Ja. Man rennt ja auch, wenn man seinen Körper ganz ziemlich gut kennt, rennt man ja nicht wegen jeder Sache einfach mal kurz zum Arzt oder so.
Gerade wenn man halt eh mal Wehwehchen hier und da hat.
Hier und da, dann weiß man damit umzugehen. Dann schmierst du auch irgendwann kein Gel mehr drauf. Du bist halt okay, 3 Tage, dann ist die Geschichte okay. Oder man kann es, glaube ich, ganz gut einschätzen. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist ein bisschen mehr, weil ich immer wieder bei gleichen Bewegungen, dann fängst du an, rumzutesten, die Rotation. Ist es eher das oder das? Wann tut's weh? Wie tut's weh? Sticht's oder zieht's? Wie auch immer. Und dann bin ich beim Arzt und jetzt, genau. Und ich bin immer noch guter Dinge. Und ich träume auch immer noch davon, einen vollen Videopart zu filmen. Also es gab aufgrund meiner Verletzungshistory, also ich habe jetzt insgesamt, ich hatte mir 2022, hatte ich mir die Schulter gebrochen, übrigens auch an einem Kieselstein, nee, aber ich bin an so einer kleinen Kante stecken geblieben und dann nach vorne gefallen, ich bin echt Schrittgeschwindigkeit gefahren, hatte aber eine Kamera in der Hand, eine Fotokamera, so just for fun, ein paar Leute fotografiert, die auch vor mir geskatet sind und bin dann quasi stecken geblieben, nach vorne gefahren, Schlüsselbein gebrochen, Torsi 3 für alle, denen das was sagt, Bänder ab und hab dann natürlich auch wieder Training gemacht und dachte da, okay, ich komme zurück, dann skate ich erstmal und dann geht's weiter. Jetzt habe ich die Kniegeschichte und ich bin, wie gesagt, trotzdem guter Dinge. Ich lasse mich jetzt operieren, mach schön meine Physio, mein Training. See you on the dance floor, Damien. Vielleicht nicht mehr im OSP, aber an anderen Orten und Stellen.
Ja.
Man kann ja auch überall trainieren, also man braucht ja nicht immer das krasseste Equipment, man kann ja so schon sehr viel machen.
Ja, ja.
Mit dir an meiner Seite, ich habe dich jetzt hiermit verpflichtet, Vertrag kommt später. Nee, genau, und will dann auf jeden Fall nochmal richtig Film skaten und definitiv auch noch ein paar Rechnungen, wo ich den Trick noch nicht mal probiert habe, aber ich seit Jahren an diese Tricks denke, die ich machen möchte. Aber nicht konnte, weil ich ja insgesamt 10,5 Jahre Verletzungspause jetzt habe.
Ne? Okay.
Mit allen Sachen zusammen habe ich dann, wenn ich das jetzt quasi geschafft habe, habe ich so 10,5, 11 Jahre Verletzungszeit.
Ja.
Das ist von fast 25 Jahren Skateboarding.
Das ist schon viel,
Ist es eine richtig lange, also muss man überlegen, wie es in meiner Entwicklung auch gestört hat, so, ne, immer wieder hin fallen, aufstehen.
Ja.
Dann wieder, also, die Tricks waren nie ganz weg, also du hast natürlich, ich habe mittlerweile eine gesunde Basis und weiß, was ich machen kann, kenne meine Grenzen und so, aber du kommst halt an dem Punkt dann halt nicht weiter so richtig.
Ja.
Und das ist das, was so zäh ist. Dennoch glaube ich, dass ich mich, und ich werde mich definitiv nochmal in 1, 2 meiner Tricks übertreffen, was die Distanz und die Höhe angeht von den Sachen, von denen ich springen möchte.
Und das Coole am Skaten ist ja, es gibt ja dann so viele Möglichkeiten, dass du auch, sag ich mal, in 10 Jahren noch dann irgendwie skaten kannst, auf eine andere Art und Weise halt eben nicht mehr den krankesten, höchsten, weitesten Drop machen, sondern vielleicht machst du mehr so Flatland-Tricks. Ja, gibt's ja Rodney Mullen, den kennen ja dann, glaube ich, ganz viele, der ja da echt viel Zeug macht oder dann, ja, vielleicht mehr Halfpipe fahren zum Beispiel, da hast du ja auch wenig Impact, also du springst halt wie ein Verrückter einfach in die Mitte rein, aber weißt du, so viel flowiges Zeug, wo es sich
auf jeden Fall hart hinkrasht. Einfach Downhill fahren, so rum, ein bisschen rumcruisen.
Ja.
Links, rechts,
ja.
Auch, ich meine, jetzt gerade fahre ich im Skatepark und mache keine Ollies.
Ja.
Einfach nur, dass ich jetzt vor der OP nochmal alles schön durchmobilisiere. Dann mache ich jetzt gerade natürlich das Krafttraining.
Ja.
Und gucke, dass ich da mit einem stabilen Bein quasi in die OP gehe und danach direkt wieder auf, also einbeinige Kniebeuge mit links mache.
Ja, genau.
Single Legs.
Ja, cool. Kinder. Dann würde ich mal sagen, wir kommen mal zum Ende.
Gerne,
und
ja.
Zum Schluss bekommt mein Gast immer nochmal das Wort.
Okay.
Und du kannst raushauen, was du willst. Es sind viele, die jetzt zuhören. Es sind auf jeden Fall ein paar auch dabei, die selbst auch skaten. Das weiß ich. Aber es sind bestimmt noch viele dabei, die vielleicht Interesse am Skaten haben und vielleicht nicht ganz wissen, wie sie anfangen sollen. Es sind noch viele Eltern mit dabei, die vielleicht auch Kids haben, die dann irgendwann ins Alter kommen, wo sie mal skaten wollen oder mal ausprobieren wollen. Also vielleicht hast du da einfach ein paar Tipps. Und sonst, wenn dir dazu nichts einfällt, das Beste ist immer, wenn du mit dir nochmal reden könntest und Weisheit mit auf den Weg geben könntest, vielleicht gerade als du 13 warst und gesagt hast, ich hau von zu Hause ab und ich will nur noch skaten, was würdest du dir mit auf den Weg geben? Weil du hast es schon angedeutet, mit dem Wissen, was du heute hättest, würdest du ein paar Sachen anders machen.
Ich wäre definitiv nochmal abgehauen.
Ist auf jeden Fall eine gute Story geworden.
Ich wäre auf jeden Fall definitiv nochmal abgehauen. Ich bin jetzt natürlich auch stolzer Daddy, so, ne? Ich habe eine kleine Tochter, 1,5 Jahre. Ich denke, wir teilen dieses, wir sind in dem Club der Eltern, so, wir teilen das ja auch. Weiß ich, wie sehr du mit Persönlichem rausgehst, obwohl ich deine Podcasts auch höre, aber definitiv my younger self, ja, ich würde definitiv sagen, hau nochmal ab, so, steh für das ein, was du möchtest, so. Ich will damit niemanden motivieren, zu Hause abzuhauen. Weiß nicht, ob es auch Kids hier dabei sind, tut's nicht. Versucht, einen anderen Weg zu finden.
Eine Frage habe ich da noch. Und zwar, wenn du bei deinen Kumpels da gepennt hast, was haben deren Eltern gesagt? Habt ihr einfach gesagt, ja, deine Mutter weiß Bescheid?
Da waren ja schon Ferien dann.
Ach so, okay, das heißt, es waren Ferien und ja, das ist abgeklärt, dass der bei dir schlafen darf.
Da waren schon Ferien, da war es auch so, dass bei dem einen die Mutter hat gearbeitet, die hat Nachtschicht gehabt oder
okay,
so.
Okay, okay.
Und bei dem anderen, was war da?
Gut, wenn es dann abwechselnd war, eine Nacht hier, eine Nacht da, dann fällt es halt echt nicht schnell auf so.
Ja, ich meine, es waren ja nur 3 Nächte, die ich, ja, ja. Also, sorry Mom, es waren auf jeden Fall, ich glaube, deine, das für dich waren die 3 Nächte wahrscheinlich gefühlt 10 Jahre. Aber ich kann mir nicht vorstellen, weil meine Tochter sich heute, wenn die, also das, ich brauche mal gar nicht drüber reden, es ist einfach ein No-Go, macht's alle einfach nicht. Yeah. Don't do it. So, don't do it. Was kann ich empfehlen, also für alle die, die gerne mit dem Skateboardfahren anfangen möchten, egal in welchem Alter, von, ich sag mal, 3 bis 80, 100, wirklich no joke, also alles schon gesehen, geht zu dem nächsten Ort, wo viele Leute sind, die Skateboard fahren, frag mal, ob ihr mal fahren dürft, frag, ob sie euch unterstützen können beim Fahren, ob sie euch ein bisschen kurz die Hand halten können oder ob ihr mal, wie gesagt, die Skateboards kurz ausleihen dürft. Oder wenn ihr auf der Straße jemanden seht mit dem Skateboard, fragt doch mal, ob ihr kurz draufstehen dürft. Aber passt doch auf, guckt, dass ihr festes Schuhwerk anhabt. So ganz normale Sportschuhe, so mit einem Schaum, also mit diese Running-Schuhe zum Beispiel, sind sehr ungeeignet, weil du dann halt dein Board nicht richtig spürst. Buffalos wären jetzt auch nicht gut, so da ist der Absatz, ja. Also Plateauschuhe, da knickst du einfach direkt weg, da kannst du direkt einen Termin mal mit dem Kollegen ausmachen und dann zu Damien gehen. Und sonst geht auch nochmal zu dem nächsten Verein oder googelt mal nach Skateboard-Shops, Skateboard-Vereine, geht dorthin. Die Leute sind alle offen, so sind, können auf jeden Fall euch gut beraten. Hier in Stuttgart gibt es auf jeden Fall den Skate-Shop Aaron Beast, so mit dem bin ich auch in Verbindung. Da kümmere ich mich auch um das Skate-Team sozusagen.
Braucht man direkt so ein richtiges Skateboard oder reicht eins bei Decathlon oder so ein ganz billiges?
Dazu wäre ich gleich gekommen, danke. Okay. Danke, aber auch danke fürs Mitdenken. Da reicht's definitiv. Ich bin ein Freund von Support Your Local Dealer auf jeden Fall. Geh zu deinem nächsten Skateboard und unterstütze den. Und was auf jeden Fall auch wichtig zu wissen ist, also ich kann nicht sagen, wie die Skateboards bei Decathlon gerade aussehen. Ich kann nur sagen, dass ich glaube, so 98% der Skateboards aus einem Kaufhaus, das nicht Skateshop ist oder kein Surfshop, der auch noch vielleicht über die Brands, die noch mit Surfboards beliefern, noch einen guten Kontakt zu Skateboardern hat oder Skateboard-Equipment, dass die auf jeden Fall nichts taugen.
Okay, einfach wegen der Form wahrscheinlich dann
die
auch.
Die Form, also die Decks selber sind einfach, die haben keine Qualität, also das Brett selber fühlt sich an wie Pappe, also es sieht erstmal aus wie ein gutes Stück Holz, aber wenn du einmal stark mit dem Fuß drauf dabst, dann bricht es auf jeden Fall durch, also wie so Pressspan. Dann die Verarbeitung, diese industriell, es ist natürlich alles industriell verarbeitet, aber diese Massenware, die dann nur dem Zweck dient, dass man mit dem Sport noch, mit dem Trendsport so ein bisschen Geld verdient, ist einfach meistens Schrott. Also die Achsen sind, brechen schnell, lenken teilweise nicht, die Lenkgummis, die da drin sind, sind nicht wirklich gut, dann die Rollen selber sind meistens zu weich oder sogar zu hart, quasi wie so eine Vollplastikrolle, so eine Hartplastikgeschichte. Die Kugellager, naja, da, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber oftmals sind die Rollen zu stark festgezogen. Also viele Kids oder viele Leute, die zum ersten Mal auf so ein Board steigen, haben meistens nicht so die geilste Erfahrung oder ihnen ist es erstmal egal, aber ich habe von vielen Kids gehört, die dann quasi von so einem Brett bei uns in der Halle auf einen richtiges, also ich sag mal auf einem fortgeschritteneren guten Skateboard aus einem Skateshop ist, gestiegen ist, hat dann direkt einen Unterschied gemerkt, so boah, das lenkt ja voll gut, das fährt voll gut, das fühlt sich voll gut an, das ist größer als mein Skateboard, ich fühle mich voll gut damit, Mama, können wir auch so ein Skateboard haben?
Ja,
so.
Ja.
Und wir erklären auch immer den Eltern, warum man lieber ein bisschen Geld für ein Skateboard ausgibt, als dann eins aus dem Kaufhaus für 50 Euro zu kaufen oder für 25. Ich habe auch schon eins gesehen für 10 Euro und habe mich kurz geohrfeigt gefühlt so ein bisschen.
Ja.
Weil ich dachte, das ist einfach nicht, es ist nicht nett, und ich glaube, die Leute, die es tun, die wahrscheinlich skaten die gar nicht. Sonst, es ist einfach natürlich eine Geldgeschichte, eine Kaufhaus. Man will natürlich als Kaufhaus auch alles anbieten und gucken, dass der Kunde bedient ist. Insgesamt aber empfehle ich jedem, gehen in den Skateshop, lass dich beraten. Und ich habe es auch geschafft, auf 3 Monatsraten haben wir mein Skateboard bekommen, und es geht sicher auch, gibt immer Wege. Ansonsten, am Skatepark gibt es viele Skater, vielleicht sich überwinden, fragen, hey, hast du vielleicht ein altes Deck? Hast du vielleicht eine alte Kugellager, Rollenachsen? Das ist auch so ein Ding, man teilt sehr viel miteinander. Du siehst bei deinem besten Freund oder bei einem Skateboard bricht das Brett, du hast gerade dein altes abgeschraubt und dir ein neues drauf. Hey, Bro, willst du mein Skateboard haben? Ja, willst du haben? Ja, nix. Und dann lädst du dich auf Kaffee ein oder kriegst du eine Cola das nächste Mal mitgebracht oder bringt dir irgendwie, ich habe schon mal Plätzchen bekommen von den Eltern, weil die sich gefreut haben, dass ich denen alte Rollen von mir geschenkt habe. Die kann man so um die Weihnachtszeit drumhin, so ein paar Plätzlebacker für die Rolle noch, danke, gell. Also so voll nice einfach, ne? Also in dem Sinne, geht einfach, wie gesagt, geht zu den Locals, schaut, was da möglich ist, und kommt gerne auch bei uns im Stuttpark vorbei. Wir haben eine Kooperation mit dem Stuttgarter Skateboardverein unter dem Namen The Step. Also The Step macht quasi Skateboardkurse bei uns im Haus. Immer montags und mittwochs von 16 bis 20 Uhr, gegliedert in 3 Stufen, also Anfänger, Könner und Fortgeschrittene. Man kann als komplett Anfängerin auch kommen oder als Fortgeschrittene oder Fortgeschrittene. Das geht auf jeden Fall auch. Und da sind auf jeden Fall auch die Trainerinnen sind alle super Leute, sind gut ausgebildet und machen da einen richtig coolen Job. Und wenn du zu uns kommst oder wenn ihr jemanden zu uns schickt, da bekommt ihr dann nicht nur, es geht da nicht nur um Skaten und wir sind jetzt hier zum Fahren. Natürlich seid ihr zum Fahren da, aber so der komplette, würde man sagen, Vibe, der da ist, und auch diese komplette Energie, die da herrscht, ist auf jeden Fall auch sehr mitreißend. Also da gehen schon die Kids mit einem echt breiten Lachen aus dem Haus, definitiv. Und wir bieten auch selber Kurse an. Also wir machen vom Stuttpark auch Kurse. Man kann die Halle auch außerhalb der regulären Öffnungszeit auf jeden Fall mieten. Und man kann aber auch sonst zu den regulären Öffnungszeiten kommen, wenn man mal draufsteigen möchte. Wir haben Leihboards da, wir haben Leihhelme, wir haben Equipment, wir haben quasi Helmeschoner, Skateboards. Wie gesagt, Helm ist Pflicht für wirkliche Anfänger. Und Skateboard haben wir auf jeden Fall auch da, das können wir auf dich einstellen. Also es ist auf jeden Fall alles da. Fühlt euch willkommen. Everybody's welcome.
Sehr cool.
Genau.
Gut, dann vielen Dank für deine Zeit.
Darf ich noch eins sagen?
Klar, jetzt kommt Tonio Pro Skater Cheatcode oder was?
Ja, nicht Cheatcode, eher nochmal kurz was für die Eltern da draußen oder für die anfangen wollen zu skaten.
Ja.
Meine History mit Skateboarding und Verletzungen ist natürlich nicht der Standard. Ich kenne Leute, die fahren 25 Jahre, die haben keine Verletzungen gehabt bis heute hin. Die haben natürlich Schürfwunden gehabt, mal eine leichte Bänderdehnung oder so. Aber die haben einfach eine andere Physik, eine andere Statur, sind anders ausgestattet mit ihrem Körper. Heißt nicht, dass ich komplett,
sag du mal. Es ist ja auch so, dass wenn du jetzt heute mit dem Skateboarding anfängst als kleiner Junge oder kleines Mädchen, dann hast du erstmal von den erfahrenen Leuten wahrscheinlich noch mehr Support mittlerweile. Es gibt viel mehr so Tutorials und alles mögliche drum und dran. Das heißt, du weißt schon viel schneller und viel früher, wird dir auch gezeigt, wie und was und wo. Das heißt, das Risiko an sich wird schon mal sinken. Und dann durch die ganzen Kurse sowieso nochmal. Das heißt auch, es wird wahrscheinlich auch mittlerweile schon genug Informationen geben, was man eben außerhalb vom Skateboarding noch trainieren kann, um eben halt ein besserer Skater zu werden, dich wenig zu verletzen und so weiter. Also da braucht man sich, glaube ich, wenig Sorgen machen. Also nur weil, du bist jetzt natürlich ein Beispiel, dass man sich auch oft verletzen kann. Das ist ja auch klar, ist auch normal, es ist immer ein Risiko mit dabei. Aber selbst wenn du heute halt angefangen hättest mit dem Skaten, also heute so alt gewesen wärst und so, dann würdest du wahrscheinlich auch anders anfangen, weißt du, und würdest halt auch wahrscheinlich vielleicht nicht so früh so schnell Risiko oder sonst, weiß ich, meine so, du würdest dich vielleicht auch mehr methodisch, didaktisch besser an die Sachen rantasten und so weiter, weil einfach mehr Wissen generell dann da ist. Ja.
Ja, ganz bestimmt.
Ja, genau.
Cool. Ganz bestimmt, crazy, wir haben es geschafft, oder wie?
Yes.
Wie viel Zeit haben wir denn jetzt gerade hier?
2:15 ungefähr.
2:15.
Und damit sind wir am Ende. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, bleibt stark. Ciao.
Alright.